Okay.
Yes? Jetzt laufe ich.
Das muss ich zum Glück nicht machen.
Jetzt kannst du.
Das ist das Schöne. Ich habe lange nicht mehr in person aufgenommen. Mit irgendjemandem. Mit dir wahrscheinlich.
Wir haben danach noch. Wir haben danach noch Kanu des Manitou und Fire and Ash gemacht.
Stimmt, ja. Fire and Ash. Das war auch noch. Fire and Ash haben wir das auch im Auto auf?
Ich glaube ja, das haben wir im Parkhaus noch gemacht.
Oder auf dem Parkplatz von Let's Dance.
Habt ihr es im Parkhaus gemacht?
Ja.
Das freut mich für euch.
Neidisch.
Das freut mich für euch.
Du bist nur neidisch.
Wir machen es leider nur auf meiner Couch.
Ja. Ich habe mir keine Anmoderation überlegt.
Was gibt's denn da für eine Anmoderation?
Das war doch schon der Cold Open Nights im Prinzip.
Ja, gut, wenn du möchtest. Da sind wir wieder. Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge. Alle Filme gucken. Oder wie wir sie auch nennen, die Disney Extra Hours.
Oh.
Weil wir sie uns ganz hart kopiert haben von deinem Titel. Herzlich willkommen. Wir wollen heute wieder über drei Filme sprechen. Das wären König der Löwen, Pocahontas und Der Glöckner von Notre Dame. Und mit wir meine ich natürlich Maribel.
Hallo.
Und herzlich willkommen, Franz ist heute auch dabei.
Hallo.
Ich bin der Franz und ich bin auch dabei.
Ich bin auch dabei.
Schön.
Zu Gast im eigenen Podcast, aber irgendwie auch nicht. Ich bin zum ersten Mal überhaupt zu Gast in einem Podcast und bin leicht eingeschüchtert, weil ihr jetzt hier mit Laptop und Tablet sitzt und ich einfach so mit nichts.
Ne, das reicht. Du hast alles in deinem Kopf.
Genau.
Aber mein Tablet ist auch nur dafür da, damit ich mich nicht so schlecht fühle, wenn sie...
Du bist der Fact-Checker, okay. Ja.
Nee, er fängt dann immer an, irgendwelche Namen in den Raum zu werfen und dann, nee, warte mal, wie heißt der nochmal? Und dann wird der Name gegoogelt.
Und ich habe das halt letzte Folge angefangen, hier für was ist eigentlich weggeschnitten und so. Das brauche ich heute ja schließlich auch nochmal.
Aha, spannend. Das brauchst du heute?
Wusstest du das nicht?
Doch, wusste ich.
Okay, ja, siehst du. Maribel, was weißt du denn eigentlich noch so zu König der Löwen?
Was weiß ich denn eigentlich noch so? Jetzt kommt hier die Zopfmoderation. Haben wir gerade schon gesagt eigentlich, dass wir zu dritt an einem Ort sitzen? Nee, ne?
Weiß ich nicht genau.
Ich weiß auch nicht mehr genau.
Es ist so.
Haben wir das gesagt? Nee, haben wir nicht. Gut, wir sitzen zu dritt auf meiner Couch. Falls ihr irgendwelche Hundegeräusche im Hintergrund hört, das ist mein Hund, der gerade sein Spielzeug eingeschleppt hat und jetzt seinen Kopf draufgelegt hat, weil er sauer ist. Er sieht ein bisschen aus wie Pumba damit, weil es ist ein kleines... Das ist so ein Schenkel, so mit so einem Knochen dran, so. Gut, König der Löwen, 1994. König der Löwen erzählt die Geschichte von Simba, einem Löwenjungen, der als Thronerbe im geweinten Land aufwächst. Nach dem Tod seines Vaters Mufasa, sag's nochmal, in eine tödliche Falle gelockt und von seinem Onkel Scar manipuliert, flieht Simba. Er wächst im Exil mit neuen Freunden auf, bis ihn seine Vergangenheit einholt und er zurückkehrt, um seinen Platz als König einzunehmen und das geweihte Land zu befreien. Herzlich willkommen, du hast den Film schon mal gesehen?
Ich habe den Film schon mal gesehen,
gut.
Mehrmals. Ich habe ihn
mir
jetzt sogar in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal gekauft in der 4K Premium-Version extra.
Halleluja.
Und ich habe ihn damals natürlich im Kino gesehen.
Echt?
Ich bin 37 Jahre alt. Und,
ach so. War,
und habe ihn damals, also da ich war halt 6, als der Film
rauskam.
Ja, der
rauskam. Aber voll gut, was ja das Zielpunkt liegt. Also
ja, ich war das absolute Zielpublikum. Und das war tatsächlich damals so meine erste Multiplex Cinemax Kinoerfahrung. Und ich habe nur noch so fiebertraumartige Erinnerungen daran, weil dass dieser dunkle Kinosaal in meiner Erinnerung war, diese Tribüne super steil und ich wurde so, und dann kommt dieser Film, was dich natürlich als Kind so, also allein schon mit dem Opening, alles so
wegflasht
und diese ganze Epik natürlich. Und das war damals für uns, ich habe überlegt, ob es ein Äquivalent gibt, ich glaube, es war so unser Frozen damals, das war der absolute Oberhype. Alles voller Löwen, über auch off-brand irgendwo bei irgendwelchen Drittherstellern. Auf jedem T-Shirt war ein Löwe gedruckt. Es war nach noch vor Dinosauriern waren es Löwen, das krasse Thema der 90er. Und für mich auch als Kindergartenkind, wir haben das nachgespielt auf der Empore in der Gruppe 2. Shoutout geht raus.
Ich lieb's jetzt schon. Wir, heute große Bereicherung hier.
Ja, haben wir den König der Löwen nachgespielt.
Toll. Und das, wer warst du?
Onkel Scar? Nee, also meistens ging es darum, natürlich sich irgendwie so näher zu kommen.
Oha!
Also, habe ich auch nicht daraus verstanden.
Can you feel the love tonight?
Exactly. Ja, so, nee, also man war natürlich, wer auch immer man war. Ne?
Und ach so, also das, zufälligerweise warst du Simba.
Natürlich war ich immer
Nala.
Selbstverständlich. Ja, also es war auf jeden Fall super krass. Es
mega.
War, es ist der krasseste Film, den, also ja. Als Kind.
Auch, ja. Ne?
Ja, also ich habe auch eine sehr hohe Meinung von diesem Film, um das schon mal vorwegzunehmen.
Sehr gut.
Habe ich schon gesehen bei
was,
Letterboxd.
Was hat denn hier unser, der Neuankömmling?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich bis hierhin fast 30 Jahre ganz gut geschafft habe, die Popkultur so mitzureden und dass es eigentlich bisher noch gar nicht aufgefallen ist, dass ich den Film vorher noch nie gesehen habe.
So krass.
Aber zur Wahrheit gehört auch vor... Lass es vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, oder vielleicht noch ein bisschen mehr, war ich mal, das haben wir geschenkt gekriegt von unseren Eltern, mit meiner Schwester im Musical.
Toll.
Das war aufregend, da waren wir das erste Mal dann auch ohne Eltern weg und so, mit so einer Busreise. Aber, keine Ahnung, also, wenn man das, also wenn man den Film halt kennt, ist das Musical natürlich was ganz anderes.
Mhm.
Aber ich war da halt, ja, und das war halt, ja, war ganz cool so. Aber ich konnte nichts damit verbinden. Aber jetzt habe ich es ja auch gesehen.
So. Wer ist denn dein Lieblingscharakter? Und warum ist es... Warte, lass mich kurz überlegen.
Aha.
Also Timon und Pumba wäre very too obvious, aber eigentlich
das
bist du
das weißt
ja
du
immer,
von mir schon mal zumindest.
Ja, aber eigentlich bist du ja immer der Dulli. Ich liebe die Dullis, Mann. Deswegen vielleicht... Oder Sasu?
Was sagst du?
Es ist ganz schwierig. Ich habe auch, das ist ja meine einzige Hausaufgabe, die ich bekommen habe.
Stimmt.
Ich musste keine Fakten recherchieren oder so. Ich habe nur überlegt, wer die Lieblingscharaktere sind und muss feststellen, dass ich mich bei allen drei Filmen sehr schwierig getan habe, mich da festzulegen auf jemanden.
Absolut.
Als Kind natürlich, also der Film nimmt ja eine, das steigert sich ja in der Dramatik, um dann super schön humoristisch gebrochen zu werden, was gut ist, um alle Kinder nicht komplett zu traumatisieren. Und deshalb war natürlich als Kind Timon und Pumba war natürlich. Das war dankbar, wurde das angenommen und ich liebe sie auch natürlich. Bis, ich habe auch die Serie danach immer noch geguckt. Ja. Da gab es ja so eine Disney-Fernsehserie von, die auch großartig war. Und die waren natürlich ganz weit oben. Aber ich habe jetzt auch gedacht, das wäre vielleicht so ein bisschen zu obvious, der Pick irgendwie. Natürlich ist Rafiki auch richtig, richtig cooler Dude irgendwie. Ne? Und der hat natürlich auch ein paar gute Lacher.
Mhm. Dafür ist sein Onkel.
Dafür ist sein Onkel, ja.
Also,
es heißt, dass du ein Affe bist.
Und ich mein nicht. Lieblingscharakter ist halt Sasu.
Das habe ich doch gesagt.
Ja.
Ich wusste es doch. Ja. Ich bin gut darin.
Und aber Alter. Rafiki kommt halt direkt danach. Und erst dann kommen leider Timon und Pumba.
Okay. Bei mir ist es Hyäne Shenzi. Gesprochen von Hella von Sinn. Ich liebe die Hyänen. Je älter ich werde, desto mehr liebe ich die. Liebe die Dummheit von denen. Ich liebe, wie unterschiedlich die drei sind. Und Shenzi haut ja auch den einen oder anderen Spruch raus.
Ja, das Spruch. Ja,
von
ja,
daher, ich habe auch als Kind nie gecheckt, dass das Hella von Sinn ist. Irgendwann kann man ja dann in dieses Alter, genauso wie bei Spoiler Alert, Herkules, dass das von einem ganz bekannten deutschen Schauspieler, dass der da gesprochen wird, habe ich lange nicht gerafft. Bis dann irgendwann mal man in diesem Alter ist und mal so denkt, man geht mal auf Wikipedia und dann so, okay, Hella von Sinn spricht Shenzi und dann bricht das Kartenhaus zusammen und so, ja, natürlich, wie kannst du das nicht gerafft haben?
Aber das hatte ich auch, das ist ein typischer, also während des Films irgendwann mache ich das nämlich auch, genau dieses, wer ist eigentlich die Synchronbesetzung?
Und wer ist es im Original, was ja auch
ja,
sehr interessant ist.
Genau. Und hier war es ein, ich habe Hella von Sinn nicht erkannt.
Mhm.
Als ich es wusste, konnte ich es raushören, aber es ist absolut nicht obvious.
Nee.
Also ich
sie
finde,
macht einen großartigen Job, finde ich. Ein ganz,
was das angeht, ja.
Ganz, ganz, also sie ist ja gar nicht in diesem RTL-Gigi-Gaxi-Hella von Sinn-Ding-Sie, sondern halt geile Stimme auch.
Ja, aber alle Stimmen in diesem Film, muss man sagen. Ich hatte auch übrigens das Hörspiel natürlich.
Oh, toll.
Damals gab es das auf Kassette immer in etwas gekürzter Form. Es war nämlich zum Beispiel nicht drauf... hier seid bereit, waren leider nicht auf der Kassette drauf. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich diesen Film komplett mitsprechen konnte. Und muss einfach sagen, die Synchro ist natürlich auch überragend. Ja. Pocahontas hatte ich übrigens auch auf Kassette.
Die Kassette, König der Löwen-Kassette, hatte ich in der Hand, als wir letzte Woche in dieser Flohmarkthalle waren. Hm. Da war die auch. Ja, Thomas Fritsch finde ich halt auch ziemlich geil.
Kommen wir zu einem Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Unter Musik, wir haben ja immer so ein paar Unterkategorien. Natürlich Musik, kommen wir gleich noch mehr dazu, aber seid bereit von Thomas Fritsche. Fritsch ist bewusst ja auch an eine Szene aus einem Propagandafilm angelehnt. Also diese ganze, ist Ästhetik, ja bewusst, ja, ja. Genau, soll ja bewusst nach Diktator, Nazi, Hallöchen aussehen. Das ist, also den Song, mein Freund sitzt im Hintergrund, wenn der im Auto läuft, also das ist da kriegt ihr immer eine Performance von mir. Der geht ganz laut und dann werde ich auf jeden Fall Ska. Sofort.
Ich finde sowieso, dass alle von sowohl diesem Film als auch von dem nächsten Film, über den wir sprechen, das sind so die Disney-Karaoke-Songs, finde ich. Also vielleicht würden manche noch irgendwie Ariel oder sowas da noch irgendwie reinpacken oder was weiß ich. Aber für mich ist König der Löwen jedes Lied auch ein absoluter Banger. Ja. Da gibt es auch keins, was irgendwie, finde ich, nicht so geil ist.
Musik von Hans Zimmer, also die Filmmusik an sich. Der hatte nämlich schon andere in Afrika spielende Filme gemacht. Disney war damals ein bisschen vorsichtig, wollte natürlich der Kultur nicht, ne, wollte der Kultur gut gegenübertreten. Und Elton John wurde dann für die Songs engagiert. Der Film hat natürlich auch zwei Oscars in der Musik bekommen. Einmal die Filmmusik Hans Zimmer und Can You Feel the Love Tonight, weil Franz im Kindergarten so viel gespielt hat. Hat natürlich auch einen Oscar bekommen. Hakuna Matata war auch für einen Oscar nominiert, also hat sich quasi gegenseitig den Oscar weggenommen in dem Moment. Und tatsächlich hat die Verwendung des Songs The Lion Sleeps Tonight, der ja zwischendurch mal reinkommt, zu Ärger geführt. Denn das Lied ist ja nicht von Disney, sondern ist ja im Original von einem Südafrikaner. Und der hat dann Disney verklagt. Sie haben sich dann auf schlappe 1,2 Millionen Euro Zahlung geeinigt, was ja einfach gar nichts ist, gemessen an dem Erfolg von dem Film. Peinlich an der Stelle, finde ich. Also da hätte man ruhig ein bisschen was mehr auch rausballern können. Aber ja, also die Songs einfach Banger. Auch wenn ich Hakuna Matata heutzutage nicht mehr hören kann, muss ich sagen. Der ist ausgespielt. Das ist ja zu viel. Ja,
so ein bisschen schon. Aber ich finde, bei mir geht es mittlerweile wieder. Okay. Ist auch nicht mein Lieblingssong aus dem. Also da wäre auch Seid bereit auf jeden Fall ganz vorne. Aber auch natürlich hier, ich weiß gar nicht, ich kenne den Titel von den Songs nicht, aber der Opening-Song hier, also, Ewige Kreis oder wie auch immer, das ist natürlich absoluter Knaller. Ich will jetzt gleich König sein. Ach, alles.
Ja, das war auch wieder so eine richtig geile Sequenz, ne? Ja. War das die Ich will jetzt gleich König sein Sequenz, die völlig, die so ein bisschen war wie halt Beauty and the Beast mäßig, dieses groß inszenierte und von einem alles
auf den nächsten
und die Tiere, die übereinander stehen und das war auch schon wieder. Und mir fällt es halt auf, seitdem du es irgendwann gesagt hast, diese roten oder rosa Elefanten, also hier waren es ja jetzt rote Elefanten, die kommen ja wirklich
echt immer wieder vor,
ja.
Ja, die lieben wir. Es gab damals ein Videospiel davon auch für die Nintendo, ich müsste die Super N64 Nintendo oder Super Nintendo gewesen sein. Und da gab es die bei Ich will jetzt gleich König sein, musste man sich so an den Schwänzen von den Elefanten so lang angehen und das war voll schwer. Da meine Schwester und ich immer voll abgefuckt. Ah, so eine Scheiße, warum ist das so schwer? Und so. Ja, deswegen ist die Szene sehr in meinem Kopf, weil wir das sehr lange und sehr viel gespielt haben auch. Tolles Spiel damit.
Hast du eigentlich, ich habe mich so ein bisschen ja damit befasst, weil ich ja wusste, dass die für Bambi haben die sich Rehe ins Zeichenstudio geholt.
Ja, wir haben sich Löwen natürlich.
Wollte ich auch gerade sagen, habe ich nachgeguckt, hat mich wirklich interessiert. Ein bisschen verrückt auch.
Sollen wir über die obvious Sachen erstmal sprechen? Und zwar ist das der erste Film, der nicht auf irgendwas basiert ist. Also Disney hat es ja sonst immer an irgendwelchen Romanen, irgendwelchen geschichtlichen Mythos oder irgendwas langgehangen. Das ist eine extra Disney geschriebene Geschichte, was natürlich toll ist, weil gemessen an den Kinoeinnahmen ist das bisher der weltweit kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm ever, 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 ever. Es gibt andere Disney-Filme, die erfolgreicher waren, aber die sind kein Zeichentrick. Schön, dass eine eigene Geschichte so erfolgreich geworden ist. Und lustigerweise gab es bereits in den 80ern Pläne für diesen Film und da lautete der Arbeitstitel noch King of the Jungle, bis man dann merkte, dass Löwen gar nicht im Dschungel leben. Nee,
das finde ich ein bisschen lustig.
Amerikaner, hallo? Das steht bei Wikipedia. Ich habe es nochmal zweimal gecheckt, ob das wirklich stimmt, weil ich so dachte, das kann ja gar nicht sein. Und das ist ja tatsächlich eigentlich der B-Movie. Denn damals wurden zwei Filme gleichzeitig gemacht, Pocahontas und König der Löwen. Und für Pocahontas wurde das A-Team rangeholt. Da wurden alle besten Zeichner rangeholt. Da hat man sich gedacht, das wird unser krassester Film ever, ever, ever. Amerikanische Geschichte, bing, bong, bang. Und viele Zeichner haben sogar lieber an Pocahontas gearbeitet, weil sie dann halt natürlich dachten, ich bin an dem viel erfolgreicheren Film beteiligt, da steht mein Name in dem Abspann. Und am Ende war aber König der Löwen doppelt so erfolgreich wie Pocahontas, was halt richtig krass ist. Und sie waren total unsicher, bis sie aus dem, also bis ein erster Teaser veröffentlicht worden ist, und zwar von Circle of Life. Und da sind damals schon alle ausgeflippt und fanden das so geil. So, wow, also der ewige Kreis, der Anfang. Und ja, dann war ihnen schon irgendwie klar, okay, das könnte vielleicht ganz gut werden. Und dann ist es der Banger geworden, der es heute ist.
Ist es wirklich. Ich finde auch cool, dass, was ist das? Scar ist ja, glaube ich, James Earl Jones, ne?
Ja.
Also ist ja auch...
Darth Vader.
Nee, Mufasa ist James Earl Jones.
Ach so, ja, ja.
Scar ist Jeremy Irons.
Ach ja.
Das weiß ich sogar ohne vorbereitet.
Das war richtig.
Ja, finde ich auch
ziemlich geil. Mufasa, die Stimme aus den Wolken. Erinnere dich.
Es ist ja auch, also ich habe das nämlich auch nachgeschaut, ne? Es gibt ja, das war ja hier jetzt auch wieder, ich glaube, das müsste bei letztes Mal bei Beauty and the Beast genauso gewesen sein. Es gibt nämlich hier auch wieder einen Song, der ursprünglich gar nicht da drin war, der dann im Musical extra war und dann, weil er so erfolgreich war,
Ist es He Lives in You?
Nee, das meinte ich aber gar nicht.
Okay, sprich weiter.
Das ist der Morgenrapport.
Ah!
Ganz am Anfang. Ich habe jetzt die Blu-ray-Fassung geguckt und das ist, glaube ich, die alte Kinofassung, weil da war es nicht drin, da war es nur in Special Features mit dabei. Mhm. Apropos Special Features, das fand ich richtig lustig. Das ist genau mein Humor. Svenja hat den Film mitgeguckt, saß neben mir und hat nur so die Augen verdreht. Es gibt 4 Minuten Bloopers und Outtakes. Ja. Wie ich das liebe. Sie haben halt einfach extra Outtakes gezeichnet.
Ich hatte auch mal die DVD, da war das auch drauf.
Ja.
Ja.
Ah, großartig. Ja, nee, aber warum? He Lives in You ist auch...
He Lives in You ist aus Teil 2 / aus dem Musical.
Oh, ja. Teil 2 ist auch richtig, richtig
ja, geil. Ja, der einzige Teil 2, der einfach geil ist.
Ja, der hat auch richtige Banger-Lieder mit Inupendi und Verbannung. Mhm. Einfach der absolute Knaller.
Nie gesehen, Leute. Mhm. Aber ich habe eigentlich auch diese, ich habe so eine Holzbox zu Hause. Mhm. Da sind 1, 2 und 3 da drin.
Oho. Müsste
ich eigentlich auch mal.
Das siehst du.
Aber He Lives in You ist doch in den Themen, in den Musikthemen schon so angeteased, ne?
Genau, aber der Song an sich nicht.
Jetzt, wo du sagst,
habe ich... Und ich liebe die, das habe ich auch extra aufgeschrieben, ist eine meiner Top 3 Disney-Songs, He Lives in You in der Tina Turner-Version, die hätte ich gerade kurz an, bevor wir angefangen haben.
Tina Turner.
Das ist Tina Turner gewesen. Aha. Und das ist einfach, das ist für mich auch, da darfst du übrigens nicht sprechen, wenn das im Auto läuft. Da nicht reinsprechen.
Verstehe.
Bei Verbannung gerne mitsingen, aber bei He Lives in You nicht. Nur hören.
Aber warum ist der zweite Teil so geil? Also ist
der ist
aber der
geil.
Ist nicht besser, oder was?
Nee, aber der ist von allen zweiten Teilen, von denen es halt gibt, genau. Finde ich den richtig geil. Also der macht auch richtig Spaß. Da ist die Story ist auch relativ platt. Natürlich, es geht irgendwie um die gleiche Scheiße am Ende, aber irgendwie ist es geiler ausgearbeitet als jetzt bei anderen.
Und das war zum Beispiel absoluter Trash.
Ja, da reden wir gleich drüber. Das wird ganz schön gleich. Da bei König der Löwen, den kann man gut gucken und die Songs sind halt wirklich gut. Ja. Also da ist halt der Qualitätsabfall nicht so krass wie bei anderen zweiten Teilen.
Ich bin gerade verwirrt. Hast du gesagt, haben wir überhaupt über die Story gesprochen? Ja, ne?
Ja, habe ich.
Ja, sehr gut. was ist das, was Rafiki eigentlich da, also sind das Früchte, die er da an seinem Dingenskirchen hat, ja. An seinem Stab? Ja, ne? Warum? Ja. Einfach so.
Natur.
Wurscht.
Kreislauf
das
des
ist
Lebens.
Wirklich das Einzige, was ich so...
Na, Kreislauf des
ja,
Lebens.
Aber wie viele Affen hast du schon gesehen?
Wie viele Affen hast du gesehen, die reden?
Darum geht's ja nicht. Das ist mir schon klar.
Wie viele Mufasas hast du in den Wolken gesehen? Oder unten im Spiegelbild, im Wasser, was übrigens bei Troy Bolton, bei High School Musical nochmal aufgewärmt worden ist, die Szene. Möchte ich nur erwähnen. Wenn Troy Bolton ins Wasser guckt und sich selbst im Wasser sieht, ist es eigentlich Simba, der ins Wasser guckt und Mufasa sieht. It is what it is.
Also, wie viele Affen hast du schon gesehen, die mit einem Stock rumlaufen, an denen sie Früchte gebunden haben?
Das ist übrigens der erste Disney-Film, in dem Tiere vorkommen, die nicht vermenschlicht sind.
Außer Rafiki.
Nee, nicht so richtig vermenschlicht. Also nicht
so. So halb vermenschlicht.
Naja, Balu läuft ja halt ja, so rum wie ein Hund.
Ja, okay. Mhm.
Ne?
Ja.
Die sind ja schon so, ja. Löwen machen Löwensachen. So das halbwegs stimmt. Zumindest.
Das stimmt. Ja,
wobei bei dem Dschungelbuch, die machen auch schon ihre Tiere-Sachen, ne?
Ja, aber nicht ganz
ihre Tiere-Sachen. Und die Dalmatiner machen auch ihre Dalmatiner-Sachen.
Ja.
Ja, aber ich finde, der Film, reden wir schon über Story? Ich weiß gar nicht.
Ja, wir reden die ganze Zeit schon über Story.
Also ich finde, der hat so ein geiles Pacing, weil das geht so Schlag auf Schlag. Erstmal dieses ultra krasse Opening, glaube ich, finde ich eines der besten Openings der Filmgeschichte, weil du danach erstmal so richtig stunned bist und dann geht's aber auch ziemlich schnell in die Action. So. Du kriegst dann kurz mal die Charaktere vorgestellt, auch wenn ich nur das Nötigste, Scar und Simba Nala. Und dann geht's schon direkt los auf die Reise, auf die Quest. Und Schlag auf Schlag. Und bis zu dem großen, zur großen Katastrophe im Mittelteil, würde ich sagen, ist das wirklich, legt er ein Tempo vor, was ich richtig krass finde. Und was mich also bis heute noch so mitnimmt, alles.
Ich mag auch sehr diese Szenen zwischen Scar und Simba, wenn er den halt immer besucht und sagt, hey,
okay, hey, Scar, ich werde mal König vom geweihten Land. Ui, toll. So,
ja, den Elefantenfriedhof. Oh nein. Und ich war so, ja, gut, du bist echt clever.
Ja, Scar ist natürlich wieder einer von diesen Bösewichten, die man halt irgendwie geil findet, obwohl man sie nicht geil finden darf eigentlich. Weil er ist schon irgendwie ein cooler Typ so an sich, ne?
Also ja, naja, so lange, bis er halt wirklich irgendwie an die Macht kommt.
Ja.
Aber er ist
trotzdem auch sehr charmant. Also wenn er da, das ist schon cool.
Ich finde, er ist halt auch ein bisschen tragisch. Ja, so, weil auch, er kommt ja an die Macht und das ist ja eine Dystopie, die sich dann da entspinnt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das von ihm so gewollt ist. Ich habe eher das Gefühl, dass es ihm so ein bisschen entglitten ist. Und er, jetzt, weil
er ist ein schlechter König.
Genau, er ist einfach ein sauschlechter König.
Er ist nicht derjenige, der König sein sollte.
Das war so, glaube ich, nicht geplant.
Nee. Also ich hatte halt auch das Gefühl, ja okay, das zeigt sich jetzt halt, was sie halt vorher meinten mit, wir fressen jetzt nicht jede Antilope. Und er hat ja gesagt, ja klar, friss jede Antilope, die du fressen willst, mir scheißegal.
Der Kreislauf des Lebens. Genau. Ja, es ist der erste Disney-Film, in dem der Tod eines Hauptcharakters wirklich gezeigt wird. Also nicht von einem Bösewicht, sondern von einem der Charaktere, die uns am Herzen liegen.
Echt?
Und so richtig gezeigt wird. Naja, Bambis Mutter ist tot, wird nicht gezeigt, sondern da ist ja der Schuss und dann kommt der Vater und sagt, wir gehen jetzt. Du siehst der Mufasa tot da liegen und er geht in seine Pfote rein, legt sich dahin, zieht an seinem Ohr. Ich hasse diese
Szene. Wie kann man das so auskosten? Das ist das. Das traumatisiert dich für den Rest deines Lebens. Das ist so schlimm.
Ich habe mit Absicht den Film nicht. Sorry, ich habe wirklich mit Absicht den Film nicht. Es konnte nicht. Ich habe mir letztens hier scheiß beschissen Kapp und Kappa deinetwegen reingezogen.
Meinetwegen, sagt sie. Meinetwegen.
Das ist voll. Ich liebe König der Löwen, aber das ging nicht nochmal.
Boah, das ist so übel.
Das geht
übel.
Nicht. Das ist so übel. Nicht. Das ist schlimm.
Trotzdem
und jedes Mal, wenn ich den gucke, hoffe ich, dass er es schafft wieder. Es ist so komplex. Ja, komm, da, auf den Baum, komm auf den Baum, da kannst du dich retten. Und nein, das ist so schlimm.
Und da ist die Musik auch so schlimm. Mm. Und dann, ich finde, und das kommt bei Pocahontas auch noch, wie krass das getragen wird von der Musik, wie du fühlst durch die Musik, wie die Tiere ja, also wie dramatisch das ist, wie viel Spannung da drin ist, wie viele von den. Was laufen da? Kein
Gnus.
Wie viele von den Gnus da? Du fühlst das ja richtig so mit. Boah, das ist die ganze Herde und so.
Naja, und dass es ein richtig geiles Musikstück ist, zeigt ja auch, Hans Zimmer spielt ja auf seinen Live-Konzerten immer noch Stampy. Das ist ja das Thema, was da drunter liegt.
Ja, es ist auf jeden Fall eine ultra krasse Szene. Es gibt weniger dramatische Szenen, die mich immer noch so mitnehmen. Und dann halt gefolgt von. Der erste Gag ist dann der Kaktus-Po-Gag, wo du schon denkst, okay, ja, ein kleiner Gag. Und dann kommt jetzt so ganz seicht. Dass das überhaupt funktioniert, finde ich krass. Das war eigentlich so düster bis dahin.
Ja.
Und dann kommt so viel Albernheit.
Sehr viel Albernheit. Ich liebe auch die Szene auf dem Baumstamm, wenn Simba älter wird. Wenn der so den Kopf dann
Transition,
so wackelt. Und diese Transformation, die mag ich richtig gerne. Ja. Finde ich richtig gut gelöst. Irgendwie man so, ist auch der, also daher weiß ich, wie ein Löwe aussieht, von klein bis groß. Daher kommt mein Wissen.
Mit diesem Irokesen erst dann. Ne?
Das sieht richtig lächerlich aus.
Ja. Gut, dass wir das übersprungen haben, schnell.
Ja.
Ach, ich fand aber auch ganz cool eigentlich, als Simba dann halt schon mit Timon und Pumba rumhängt und dann diese Konfrontation mit Nala kommt und Timon dann hinterher so ist, Was passiert hier? Was ist eigentlich?
Der Affe ist sein Onkel.
Ja. Das ist auch. Aber seid ihr mehr Timon oder Pumba oder sagt ihr, das kann man nicht trennen?
Das kann man nicht trennen. Die beiden haben ja auch zusammen das eingesprochen, also im Original. Das kann man nicht trennen.
Okay.
Ja, die sind einfach super. Also ich finde, also ich würde die auch nicht trennen. Aber es ist ja viele Disney-Sidekicks treten ja auch in Duos auf.
Ja, so, ja, aber bisher noch nicht so, ne?
Ich glaube, nee, das kommt halt
schön
mehr.
Und das Biest, Sebastian und
Fabius. Ja, okay. Ja, aber die haben nicht so eine, nicht so eine Energy. So eine, die ersten, die so eine ähnliche Dynamik. Energy haben, sind Herr von Unruhe und Lumière.
Genau.
Eine ähnliche, aber
noch nicht so,
noch nicht so krass
ausgereift.
Genau. Ja. Aber die beiden gehen, funktionieren ja nur so. Und ich liebe es auch dann in der Serie. Da geht es ja ganz viel immer darum, dass Pumba die Ideen hat und Timon dann so, wie wär's, wenn wir... Es ist so lustig, einfach so ein Running Gag, der so immer durchgezogen wird. Davon hatte ich übrigens auch eine VHS von der Serie.
Es gab aber doch noch eine König der Löwen-Serie, ne? Oder?
Ja, es gibt diesen mit diesen Garde der Löwen.
Und das, da halten wir aber nichts von, oder was?
Da war ich so irgendwann raus. Ich
nicht. Ja. Okay. Nie gesehen. Timon und Pumba, ich kann verstehen, dass man sagt, die sind so ein bisschen overused, und, aber die sind schon extrem gute Comic-Relief-Charaktere. Ja. Und sie haben ja am Ende auch einen wirklich sehr heroischen Moment. Das ist auch so der Moment, wo es am krassesten bricht, wo er als Hula-Tänzerin da rauskommt, weil das ergibt ja so im Kontext überhaupt keinen
sein.
Sinn.
Oi.
Das ist, kommt so aus dem Nichts. Und das,
ich fand aber auch geil, weil es wirklich so, ja, was soll ich machen? Blablabla und Hula-Tanzen, ja. Schnitt und genau das. Ja.
Alle wollen Schweine sein.
Sehr, sehr konsequent auf jeden Fall.
Ich finde auch cool, dass die am Ende noch so ein kleines Team-Up mit Zazu dann haben, irgendwie, dass das relativ schnell geht. Na, das ist schon cool. Und diese ganze Dschungelnummer da, das ist alles ja, so ein bisschen Dschungelbuchmäßig. Auch so, die haben so den Lifestyle von Baloo. So ein bisschen
aber geiler. Dschungelbuch fand ich jetzt.
Ja, ich habe auch.
Wenn nicht ganz so bunt, nicht ganz so viel. Also, König der Löwen ist ja aber viel. Das sind ja krasse Farben. Ganz viel.
Ja,
richtig.
Ja,
grün-grün, gelb-gelb, blau-blau. Und bei Dschungelbuch war ja sehr so pastelliger alles.
Ja, das stimmt.
Oder ein bisschen dunkler auch, ein bisschen gesetzter.
Aber ich glaube, die würden sich gut verstehen mit Baloo.
Ich denke auch.
Das wäre ein cooles Trio.
Stell dir vor, die tanzen Hula und er tanzt den anderen.
Ja, stimmt.
Können sie zusammen tanzen. Ist dir aufgefallen, welchen Song Zazu in dem Käfig gesungen hat?
Ich kenne kein Französisch, aber ja.
Nee, den danach. Nicht schöne Bon d'Avignon, den danach.
Diese Welt ist klein.
Ja. Das da, ne?
It's a Small World, genau. Das ist die schlechte deutsche Übersetzung von It's a Small World, der Disney-Attraktion. It's a Small World, die mit den kleinen, mit den Puppen, wo man nur um die Welt fährt und Puppen, Bootsfahrt. Und das ist, der Song ist, der ist im Disney-Universum dafür bekannt, dass du den halt nie wieder los wirst. Das ist der größte Ohrwurm, den man haben kann. It's a small, small world, la 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 la. Und auf Deutsch singt er halt, diese Welt ist klein, so klein. Macht natürlich keinen Sinn in dem Moment, aber es ist eigentlich...
Also zu dem Zeitpunkt wusste man das hier in Deutschland wahrscheinlich noch überhaupt noch gar nicht.
Ja, nee, so also 94 haben wir Disney in Paris erst 2 Jahre offen. Also hat natürlich keinen Sinn ergeben in dem Moment, aber finde ich so lustig, weil der Song ja in manchen Filmen so eingebaut wird, weil er halt so scheiße nervig ist. Ja. Aber ich liebe ihn. Toll, das stimmt, das singt hier oben.
Ja, da hängt ein Bild über dir von der Attraktion.
Ja.
Was gibt es noch für Attraktionen? König der Löwen.
König der Löwen kommt ja natürlich eine Attraktion in Disney in Paris nach Disney Adventure World. Irgendwann in the future ist auch die erste König der Löwen Attraktion, die es geben wird. Oder auch das ganze Land, also es wird ja einen ganzen Bereich dazu geben.
Eigentlich fraglich bei so einem Banger, ne?
Eigentlich total fraglich bei so einem Banger und auch krass, weil 30 Jahre nach dem Film wird erst was dazu gebaut. Also
zeigt auch, wie lange das dann
genau
ist.
Genau. Das ist ja eh bei ganz vielen Disney-Attraktionen immer das Problem, dass wenn du, also zum Beispiel, bestes Beispiel, Avatar, gibt es ja den großen Bereich in Walt Disney World, im Animal Kingdom, funktioniert da auch super. Sie wollten jetzt in Disney California Adventure in L.A. auch einen Avatar-Bereich bauen, aber der neue Avatar-Film war ja jetzt an den Kinokassen nicht so der absolute Burner und die Pläne sind tatsächlich erstmal aufs Eis gelegt. Und du musst natürlich immer, also so eine IP funktioniert halt ja nicht immer. Also es gibt natürlich IPs, die Star Wars funktioniert generell immer, aber auch da natürlich eher immer noch trotzdem die alten Sachen oder Baby Yoda in Anführungszeichen.
Ich weiß, kannst du nicht heißt, Baby Yoda nennen?
So, ja, aber ganz you know what I mean, so, ne?
Ja.
Aber hier siehst du, 30 Jahre danach, die kündigen an, wir machen hier ein Ride oder ein Land zu König der Löwen und alle ticken aus. Also das ist schon crazy, wie lange das anhält. Ansonsten gibt es im Disneyland Paris ein ganz tolles Musical. Sollte irgendjemand von euch jemals im Disneyland Paris sein und eine einzige Show sehen, dann lege ich euch wirklich die König der Löwen Show ans Herzen.
Danke, dir besonders. Habe ich notiert, ja.
Eine ähnliche Show gibt es auch im Animal Kingdom und Disney World, aber die ist nicht ansatzweise so gut wie die im Disneyland Paris. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Und die Kampfszene ist sehr toll umgesetzt. Aber ich möchte dich noch nicht spoilern.
Danke. Das ist sehr nett von dir.
Ach, ist das diese Szene am Ende, wo sie mit in der Glut da quasi...
Ja, also kämpfen? Wo die dann sich ja quasi vermöbeln. Und das musst du ja... Also erstmal, ne, das sind natürlich... Also es sind ja Menschen, die das... Die sind auch nicht als... Also die haben ähnlich wie beim Musical etwas an, damit man sie halt ne, wahrnimmt. Auch da in der Show sind übrigens Timon und Pumba auch großartig. Aber die Kampfszene ist natürlich schwer umzusetzen und sie setzen das sehr, sehr spannend um. So, mehr will ich nicht sagen, weil ich mir jetzt nicht spoilern möchte, aber ja, genau.
Gab es nicht im Film irgendwie mal so eine Urban Legend, dass wenn man irgendwie an einer bestimmten Stelle in diesem Kampf
das
Bild
Sex
pausiert, ist ja. Da irgendwie...
Genau, das ist Sex tatsächlich auch so.
SFX soll da eigentlich stehen,
genau,
ne?
Ich wollte gerade sagen,
was. Ach so, da soll für das Special Effects Team haben die sich da verewigt und haben dann geblandert und haben dann da... Okay, das ist natürlich nicht so gut. Okay, dann stimmt das sogar, ne? Ich habe die Pandora aufs Exempel nie gemacht. So weit ging es dann nicht.
Ja, ich auch nicht.
Aber naja, es gab doch dann, vielleicht weil du sagtest, der Hype ist nach 30 Jahren immer so groß, es gab ja auch dieses Remake, ne?
Ja.
Das,
Und Mufasa ja auch noch. Also
stimmt,
2019 mit Donald Glover, James Earl Jones, Beyoncé und ihrer Tochter und Seth Rogen als SprecherInnen. Ich glaube, der Film... Der wäre eigentlich ganz cool so als Remake, ich war im Kino natürlich auch mega geil aus so. Hat hier aber nicht so gezündet, weil ich fand, hier waren die SprecherInnen einfach kacke.
Der war trotzdem mega erfolgreich, ne?
Ja.
Der hat irgendwie auch über 1 Milliarde eingespielt. Ja. Ich fand den entsetzlich, weil ich finde halt so Tiere, die auf echt sind, die funktioniert halt einfach nicht. Die haben halt einen Gesichtsausdruck. So.
Ja, ich glaube, das funktioniert halt einfach in unserer Welt nicht, aber in der TikTok-Generation Kinderwelt funktioniert das offensichtlich.
Erfolg gibt ihnen recht.
Ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn du halt auch einfach geile Stimmen gehabt hättest, aber hier, also bei uns haben die, da war keine bekannte Stimme sogar dabei, ich weiß gerade gar nicht.
Und sie haben halt den Humor da auch, also wir reden jetzt auch nicht über das Remake, aber die haben auch den Humor da ziemlich rausgeschnitten, das hat mir auch nicht so gut gefallen, aber...
Dafür der Mufasa-Film, der ja erst vor 2 Jahren, glaube ich, kam, der war eigentlich ganz gut tatsächlich, der war natürlich in dem gleichen Stil, ein bisschen schade, ich hätte natürlich lieber einen anderen Stil gehabt, aber... der hat also die Geschichte von Scar und Mufasa erzählt, wie das so entstanden ist. Wo hast du Sex gezeigt?
Ja, es ist halt auf diesem Screenshot sehr dunkel.
Ah, okay.
Ich habe einen besseren gefunden, aber jetzt gerade habe ich es nicht gefunden. Ja. Du wolltest sagen?
Ja, Mufasa war auch ganz okay, also nett. Aber,
ist das denn kanonisch wenigstens? Weil bei Prequels... hasse ich. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich bei Prequels nicht an die Regeln des Kanons gehalten wird.
Die da wären?
Ich habe das Remake und jetzt diesen Mufasa-Film natürlich auch nicht gesehen, aber ein typisches Beispiel zum Beispiel ist, in Folge 1 von SpongeBob Schwammkopf lernt SpongeBob das Eichhörnchen Sandy kennen. Lach nicht so. Und irgendwann nach dem Tod des Erfinders gab es auf einmal die Serie Camp Coral, wo alle als Kinder zusammen in einem Feriencamp sind.
Ach so, und sie müssen sich ja eigentlich nicht kennen, weil sie lernen sich.
Und dann ist sie als Baby-Eichhörnchen dabei. Weißt
nee,
du, sowas
das passt
ist halt
schon. Also das Remake war auch fast 1:1 die normale Geschichte, weil was soll man da auch groß ändern?
Ja.
Also die ist ja, was gibt ja nichts zu ändern. Gibt ja keine Probleme. Und bei Mufasa ging es dann, also da geht es dann darum, da ist so ein bisschen auch das von Teil 3 tatsächlich mit drin, weil in Teil 3 lernt man schon ein bisschen mehr über Mufasa. Den ich mir auch, glaube ich, vielleicht einmal angeguckt habe. Deswegen ist es relativ unbekannt. Aber da lernt man so ein bisschen, da war auch ein oder zwei Figuren war davon auch dabei. Und man lernt quasi, ja, wie Scar und Mufasa, was für Brüder die geworden sind. Spoiler, die sind auch keine biologischen Brüder, weil die sehen ja auch ganz anders aus. Also es ergibt ja eigentlich keinen Sinn, dass die Brüder sind. So. Also ich meine, Scar sieht ähnlich aus wie ein Löwe eigentlich, aber er ist halt der böse Löwe, deswegen hat er böse Farben. so. Und das ist so ein bisschen dann. Und warum ist der so neidisch und so? Genau, die klassische Schurkennarbe. Gesicht. Bah, was auch immer er getan hat.
Ja. Ja. Ich war letztes Jahr im Urlaub in Namibia und habe da auch eine Safari gemacht.
Die hassen alles davon.
Was?
Hassen Sie alles davon?
Nee, darum geht es gar nicht. Okay. Aber ich habe da sehr oft an den Film denken müssen, ja, weil wir tatsächlich morgens früh aufgebrochen sind. Und es sieht diese Sonnenaufgänge da
sehen wirklich so aus.
Sehen exakt so aus wie in diesem Zeichentrickfilm einfach. Das ist so absurd. Und wenn du dann diese ganzen Tiere da langlaufen, die sind den Löwen und so, das ist schon,
ja,
da musste ich oft daran denken.
Aber sie hassen es ein bisschen. Also zumindest, ich war ja hier für Südafrika Dschungel in Südafrika mit dabei und da habe ich natürlich diverse König der Löwen-Outfits dabei gehabt und ständig irgendwas dazu gesagt und das fanden die so semi. Also der Ton war eher, ja, Disney hat ja dafür gesorgt, dass man immer denkt, dass das so ist und so ist und so ist. Also zum Beispiel Hyänen sind ja gar nicht so, wie sie da sind, sondern Hyänen sind ja super klug und die absoluten Badasses und richtig krass und so. Und also, dann denken aber immer alle, dass Hyänen dumm wären, was sie halt nicht sind, bla bla bla. Naja.
Ja, und Jahre später haben alle ihre Clownfische im Klo runtergespült. Eben. Es gibt halt immer irgendwelche Leute, die irgendwas.
Ein bisschen hängen bleiben.
Ja.
Das ist halt wie ein Actionfilm. Es gibt auch nette und nicht kriminelle Russen, ne?
Ja. Was? Also. Wirklich?
Ach ja.
Die Hyänen sind schon, finde ich, auch ein ziemlich cool. Also, Sie, die und Scar, das ist so eine coole Schurken-Kombo.
Ja.
Irgendwie, das macht schon alles.
Seid sehr bereit.
Da sind auch so viele dann auf einmal.
Ja.
Aber vor allen Dingen, geil, wir machen den König tot. Juhu, wir haben keinen König mehr. Ich werde König.
Ja, das stimmt. Das waren auf einmal überraschend viele. Aber ich fand, bei der Herde war das, bei den Gnus oder was das war, fand ich das auch okay. Ach so, noch mehr und noch mehr. Das nimmt ja gar kein Ende mehr.
Das ist so bildgewaltig. Ja. Das ist so krass.
Das ist echt gut. Und ich muss sagen, auch hier wieder, auch, also ich habe es jetzt halt auf der Blu-ray gesehen, es sieht so gut aus. Es sieht einfach so gut aus. Die Farben sind geil. Es ist richtig, es macht richtig Spaß. Und ich finde halt, dieser Film kann auch locker mit den jetzigen Filmen mithalten, wenn nicht sogar ein
zeitloser
besser
Stil
sein.
Halt, ne?
Voll.
Das merkst du, wenn du jetzt Toy Story 1 guckst, ist ja nicht mehr ganz so der Knaller.
Stimmt.
Ne? Aber dieses Zeichentrick. Weißt du, war da auch schon so ein bisschen CGI?
Ja. CGI haben wir seit vor zwei Filmen.
Ja.
So ein paar, so gerade so Action-Szenen, glaube ich, auch.
Ja. Fehlen, ne? Wir prügeln uns Szenen auf jeden Fall und auch bei den Gnus und so. Dass du da so viele
diese
machen
geile Kamerafahrt, wo Sasu dann in die Schlucht runterfliegt und so. Das ist schon cool alles.
Ach ja. Sasu übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, im Original von Rowan Atkinson gesprochen. Mhm. Finde ich auch sehr cool. Der eigentlich gar nicht wollte, aber sein Mr. Bean Co-Autor oder irgendwie so hat gesagt, doch, mach das.
Das ist ja eigentlich ein Tukan? Nee, was ist denn?
Nee.
Was ist der für ein Vogel?
Nee. Ornithologe Florian, was ist da so für ein Vogel?
Ich glaube, weil der hat auch so eine weirde Farbe, ne? Das ist irgendwie. Ich habe nämlich in Namibia auch Vögel gesehen, wo ich dachte, das ist ein Sasu, aber ist es dann. Aber der hatte eine ganz andere Farbe, aber.
Hornbill, was ist Hornbill?
Fiktiver Rotschnabel-Toko, ein Nashornvogel.
Okay, dann doch. Ja, das sei ihm gegönnt.
Ach, ein fiktiver Vogel? Das ist ja enttäuschend.
Naja, er ist ein Rotschnabel-Toko, aber halt nicht, also
nicht in den Farben.
Ja, ein Nashornvogel, der halt anders aussieht. Deswegen sieht der ja zum Beispiel in der 2019er Variante ja auch so aus.
Genau.
Sag mir das auch. Ich will auch sehen, wie der in der 2019er Variante aussieht.
Naja, so halt normal.
Okay.
Also halt wie ein Vogel und nicht.
So quietschebunt.
Genau. Ja.
Okay.
Ist wieder auf den Fruit Loops.
Diese Welt ist klein, so klein.
So, apropos kleine Welt.
Ja.
Von der kleinen Welt rüber in die neue Welt.
Oh! Also ich wollte mal sagen, ich finde, du kannst ja Löwen 10 von 10. Ist für mich.
Achso, okay.
Ist einer meiner Lieblings-Disney, wahrscheinlich sogar mein Lieblings-Disney-Film, wenn ich überlegen würde. Wenn ich mich festlegen müsste, würde der auf jeden Fall in die ganz enge Auswahl kommen.
Das gibt's, also das hört man ganz, ganz viel, finde ich, in unserer Generation.
Ja, das ist richtig. Das war einfach prägend, ne?
Aber krass, auch weil du ja im Kino warst. Also ich war zum Beispiel ja nicht im Kino. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre im Kino gewesen, glaube ich, wäre es auch noch krasser.
Ja, das war ein Riesending.
Okay, kommen wir zum nächsten Banger. Denn in dieser Folge gibt es heute nur Banger. Ich liebe es. Pocahontas, 1995, a.k.a. Disneys Öko-Prinzessin. Pocahontas erzählt die Geschichte der jungen ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Powhatan indigenen Pocahontas, die in Nordamerika lebt, als englische Siedler unter Gouverneur Radcliffe ankommen, um Gold zu suchen. Gold, Gold, immer nur Gold. Pocahontas begegnet dem Engländer John Smith. Obwohl ihre Völker einander misstrauen, verlieben sich die beiden und versuchen, Frieden zwischen den Kulturen zu schaffen. Die Spannungen eskalieren jedoch fast zu einem Krieg. Am Ende verhindert Pocahontas die Gewalt und rettet John Smith das Leben. John kehrt verletzt nach England zurück, während Pocahontas bei ihrem Volk bleibt und ihren eigenen Weg weitergeht.
Das ist die disneyfizierteste Version einer Geschichte, die ein bisschen kontroverser, glaube ich, abgelaufen ist als in diesem
Film. Sollen wir direkt einsteigen?
Bitte, führ aus.
Also ich weiß, du hast es ja, glaube ich, niedergeschrieben, Maribel, aber soweit ich weiß, war Pocahontas doch sehr jung, um ihren Consent zu geben zu diesem zu dieser Entführung, die dann nachher auch stattgefunden hat, die wie im Disney-Film in Teil 2 romantisiert nochmal dargestellt wird. Und John Smith war, glaube ich, so ein jenseits der 50-jähriger Siedler. Hier ist es halt der mit dem Wolf tanzt Romantik-Version dieser Geschichte. Aber du hast sicher halt mehr Details.
Pocahontas war die erste Disney-Prinzessin, die auf einer realen historischen Person basiert. Pocahontas gab es, sie hieß zwar, also ihr Spitzname war nur Pocahontas. Das bedeutet die Verspielte, die alles durcheinander bringt, der Wildfang.
Ach, Mann,
die Wilde, ach, so eine Süße.
Ach, ja.
Genau, die echte Pocahontas war wahrscheinlich so 10 bis 12 Jahre alt, wie du gerade schon gesagt hast. Und sie und John Smith hatten wahrscheinlich nie eine Liebesbeziehung, es gibt zumindest absolut keine Belege dafür. Sie war wirklich Vermittlerin zwischen den Stämmen und halt den englischen Kolonisten, die da ankamen. Das Problem ist natürlich aber, es gab ja natürlich diese friedliche Besiedlung Nordamerikas nicht so, wie wir sie hier darstellen. Und das ist natürlich so generell das Problem, weil sie immer so als so ein Symbol benutzt wird und hier halt mit Disney auch dargestellt wird, wie als wäre alles ganz toll gewesen. Aber das war es natürlich nicht. John Smith selbst hat gesagt, dass sie sich schützend vor ihn geworfen hat und auch den Kopf auf ihn gelegt hat. Das ist diese Szene am Ende, wenn der Vater dann ihn ja eigentlich niederschlagen will. Das wäre wohl wirklich passiert. Mittlerweile glaubt man, dass es ein Ritual war, er es aber nicht ganz geschnallt hat. Also, das auch nicht so war, wie er das so überbracht hat, so mäßig. Sie war in mich verliebt und deswegen wollte sie mich da retten und so weiter. Naja, angeblich wollten sie wohl wirklich friedlich koexistieren. Pocahontas hat auch den Männern da gesagt, welche Pflanzen man dort essen kann in Jamestown, nachdem sie dann beschlossen haben, dass das jetzt Jamestown ist, weil wir sind jetzt hier und das gehört uns jetzt. Und in echt hatte sie wohl auch wirklich Kinder mit Kokoum, aber sie wurde dann halt als Geisel nach England gebracht, dort auch direkt auf dem Schiff getauft, so wie man das macht, Christentum, los geht's. Und wurde dann auch ab sofort Rebecca genannt und nicht mehr Pocahontas.
Wie?
Rebecca. Rebecca als ein christlicher Name von so einer christlichen Figur, bla bla bla. Und dort in England durfte sie dann ja John Rolfe heiraten. Das passiert dann in Teil 2. Wegen Frieden auch eigentlich. Das war auch keine Liebesbeziehung. Und hoppla hopp, die Gute starb dann mit 21 in London an wahrscheinlich einer Lungenentzündung oder irgendwas in der Art.
Irgendeine Krankheit, die ihr Volk halt nicht kannte. Schnupfen.
Und so wie das halt war. Und angeblich gehören ja zu ihren Nachkommen Nancy Reagan, George W. Bush und Edward Norton, weil ja in Amerika dann ja immer jeder von irgendwem abstammt und so weiter und so fort. Ja.
Ich glaube, ebenso wenig wie du mit König der Löwen-Shirts nach Afrika fahren solltest, solltest du wahrscheinlich mit einem Pocahontas-Shirt in ein, ich sage jetzt das böse Wort, Indianerreservat fahren.
Ja.
Weil ich glaube, die sind da wahrscheinlich auch nicht so Fans von.
Ja, durchaus. Also es war natürlich einer der ersten oder der erste Film, der solche Themen thematisiert hat. Also Kolonialisierung, Umweltzerstörung und so weiter, Vorurteile. Das ist natürlich toll, dass das überhaupt so auf den Tisch gebracht wird. Und ich finde es auch toll, wie das halt so, also wie man hier schon ja lernt, nur weil du etwas nicht kennst, heißt das nicht, dass das schlecht ist und so. Die ganze Message von Colors of the Wind ist super schön, aber natürlich sehr schwierig, wenn du irgendwie eine historische Figur nimmst, dessen Name ja in Amerika, die ja sehr viel über ihre Geschichte lernen dort, auch in der Schule, und dann irgendwie das so darstellst und halt, ja.
Ja, hier auch das Poster ziemlich verklärt. An American Legend comes to life.
Genau.
Ah, schön.
Ja, tolle Legend.
Ja.
Tolle friedliche Besiedlung. Yay, Kolonialisierung ist einfach ganz toll.
Ja. Aber. Lassen wir das doch jetzt alles hinter uns.
Genau, und sprechen an sich über den Film.
Genau. Das musste aber gesagt werden.
Nee, das musste auf jeden Fall gesagt werden. Und das ist ja auch bis heute ein Problem, warum Pocahontas an sich ja auch nicht mehr so auf die Art und Weise vermarktet wird. Also, das ist ein Stück von amerikanischer Geschichte und findet trotzdem ja auch zum Beispiel in den Disney-Parks nicht so wirklich statt. Also, es ist halt immer ja mit so einem Beigeschmack. Also, du musst ja an sich auch aufpassen. Du kannst natürlich nicht einfach irgendeine Frau nehmen, die jetzt lange dunkle Haare hat und dann sagen, und du machst jetzt bitte Pocahontas in den Parks.
Da nee, musst du natürlich schon... eigentlich Leute von genau. indigener Abstammung.
Exakt. Das ist immer schwierig und ja, also es ist halt immer so ein Ding, man liebt den Film, weil der Film an sich halt toll ist, aber es ist immer so dieses Komma aber.
Aber also John Smith gab es wirklich und ja. der hieß auch so, ne?
Ja, der hat auch Jamestown da gefunden. Na, der, was Franz gesagt hat, der ist ungefähr 50 eigentlich. Und sie war 10 ja. eigentlich.
Ja, gut. Nee.
Schwierig.
Wo die Leber hinfällt, sage ich.
Und er war ein Söldner und also das passt schon. Das, und auch in den Redcliffe gab es auch und so, das ist schon...
Die wichtigste Frage ist, gab es Miko und Percy?
Natürlich gab es Miko und Percy nicht. Und auch Großmutter Weide gab es nicht wahrscheinlich.
Und Flick, ja.
Flick,
glaube ich.
Ich weiß gar nicht.
Ja.
Ja, da haben wir jetzt so Sidekicks, die auch nicht sprechen können. Mhm. Das finde ich auch total interessant. Und die sind großartig, weil die natürlich hauptsächlich von dem Slapstick leben. Und das finde ich hervorragend. Miko und Flick, also gerade Miko ist für einer meiner absoluten All-Time-Favorite Disney-Sidekicks.
Ja.
Allein schon, wie er die Kickskrümel aufsammelt.
Ich liebe es, wenn sein Arsch die Zielscheibe ist.
Ja.
Und der Flick dann in den Dings und dann das wieder umgedreht wird und dann...
Ja. Aber also ich mag es halt dann, sobald Percy dann halt auch da auf dem Festland ist und die ganze Zeit mit Miko interagiert.
Ja. Ich finde, bei Percy war auch eigentlich noch mehr, da hätte man noch mehr rausholen können. Weil der ist eigentlich ziemlich geil.
Naja, ich meine, der hat am Ende die Uniform des Stammes an.
Ja. Das ist großartig. Ich finde es geil, wie sie ihn so nach und nach auf ihre Seite ziehen. Das ist, weil das auch so ein bisschen eine Side-Story ist, die immer so abseits der Haupthandlung passiert. Und am Ende, wie sie da alle drei stehen und er total berührt ist, er gehört einfach dazu.
So, er ist der erste Mops im neuen Land.
Haben wir gesehen, fährt der mit zurück?
Nein, der bleibt da.
Der bleibt da.
Der ist der erste Mops in der neuen Welt.
Der ist der Botschafter, die Möpse.
Gibt es dazu eine Überlieferung? War Mops der erste? Wo kommen Möpse eigentlich her? Kommen die aus England, oder?
Ich glaube, ja.
Ja. Mops. Also das war schon großartig. Aber ich muss auch sagen, hier die... unsere Schurken, angeführt natürlich von Gouverneur
China?
Radcliffe.
Entschuldigung. Mops ist aus China?
Ja. Noch eine historische Ungenauigkeit.
Von wo er aus Handelsreisen nach Europa kam.
Na, schau mal.
Ja. Aber dann nach Holland eigentlich. Naja.
In die Niederlande meinst du? Was wolltest du?
Radcliffe.
Finde ich auch einen sehr coolen Bösewicht. Er hat nicht so diese Verschlagenheit und diese Aura von Scar irgendwie. Er ist nicht ganz so charmant, aber ich mag sein Design total gerne. Und er hat so dieses Schmierige, so dieses von Anfang an total Unsympathische. Und
erinnert mich sehr an
Rudolf Mooshammer.
Ja, das auch. Peter Pan, Hook so ein bisschen. Also Hook ist deutlich charmanter und deutlich cooler, aber so der schlechte Hook. Auch so, weil auch auf dem Schiff und so, wie er dann so in seiner Kabine mit seinem Higgins heißt er, ne? Mit seinem Untergebenen, wie auch immer. Das ist so wieder, da kann ich...
Mit Geschenkkörbchen.
Ja. Auch da übrigens an der Stelle, ich glaube, wenn sie den Film nochmal neu aufleben lassen würden, wäre der auch gay.
Ja, wahrscheinlich.
Wie? Ja.
ja, den finde ich auch. Das ist voll der lustige Sidekick auf der Villain-Seite.
Ja.
Der Lakai.
Ja, ja.
Die Lakaien ja oft.
Und man muss auch sagen, auch hier hat wieder... der Schurke, einen der geilsten Songs. Mhm. Mein ist
immer nur.
Also ein absoluter Banger und mein Go-To-Song bei Disney Karaoke Veranstaltungen.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Da kommen sie im richtigen.
Dicht gefolgt von, da ist aber bei Mulan hier bei, ich weiß nicht, wie heißt das, wo sie sie zurecht machen.
Oh.
Guck mich dabei nicht an, ich weiß es nicht.
Euer Ernst sein,
genau.
Bitte, wie ihr wollt.
Amulana ist auch noch so ein absoluter Banger.
Kommen wir noch.
Ja, Hatte ich auch die Hörspielkassette von hier, von Pocahontas, und entsprechend auch sehr auswendig gelernt, irgendwie alles. Und das ist so ein Film, den ich so oft gesehen habe. Also, es gab sogar einmal einen Abend, wo wir den zweimal hintereinander geguckt haben. Da waren wir irgendwie mal Freunde und haben den geguckt und haben gesagt, was sollen wir als nächstes gucken? Ach, sollen wir einfach nochmal gucken, und haben ihn nochmal geschaut.
Geil.
Und ist nicht bereut, weil der Film ist wirklich für mich auch ein absoluter Banger.
Ja.
Ist nicht ganz so, hat nicht ganz so diese Epik und diesen Impact gehabt auf mich wie König der Löwen natürlich, aber ich finde den trotz seiner kontroversen Hintergrunds, finde ich den super geil. Der wird immer mal so ein bisschen, läuft das unter dem Radar, habe ich das Gefühl. Ne? Wird
ja,
schon irgendwie. Gesehen. Aber also, das ist ein Film, wo ich mir vorgenommen habe jetzt, den will ich ziemlich zeitnah nochmal schauen, aber auf Englisch.
Mhm.
Weil für mich jetzt als Erstgucker, und ich habe halt nicht diese Verbindung in die Vergangenheit damit, sind die Songs auf Deutsch nicht so richtig catchy, finde ich. Also nicht so krass catchy, wie jetzt halt in anderen Filmen das halt schon war. Also ich sag nicht, dass sie nicht gut sind auf Deutsch, aber ich kann mir vorstellen, dass ich sie auf Englisch um Längen besser finde.
Ja.
Mhm, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ein paar. Hier Colors of the Wind vielleicht, aber...
Ja.
Ich find manchmal die deutsche Übersetzung, weil die manchmal so ein bisschen holprig ist, in diesen, finde ich das manchmal so charmant irgendwie. Das hat so ein bisschen was, so wenn sie dann Savages mit Wilde sind übersetzen, das ist halt irgendwie so quatschig, aber dadurch ist es auch hat so einen Charme.
Ja, wenn wir beim Thema Musik sind, natürlich müssen wir ihn einmal erwähnen. Alan Menken ist natürlich hier wieder dafür verantwortlich. Ja. Mit Stephen Schwartz zum vierten Mal die beiden Boys zusammen. Wie gesagt, das war ja eigentlich der A-Movie. Deswegen wurde ja hier alles reingesteckt, was ging. Und für mich ist dieser Film übrigens der bessere im Gegensatz zu König der Löwen. Also das ist mein König der Löwen. Hat, glaube ich, viel natürlich wieder mit meiner Psyche und meinem das Mädchen mit den dunklen Haaren, was immer ein bisschen außen vor gelassen wird und ja auch ein bisschen exotisch gerne mal bezeichnet wird. Ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, das habt ihr natürlich jetzt auch nicht sehen können. Deswegen habe ich da eine große Verbindung zu gehabt, war für mich immer ein absoluter Film von da, ich weiß gar nicht, wann ich gestern angefangen habe zu heulen. Es hat, ich glaube, in dem Moment, wenn man Pocahontas das erste Mal sieht, glaube ich, schon das erste Mal geflennt. Also das ist wirklich auch der Song, was das nächste Ufer bringt. Mhm. Dieser Turning Point, wenn sie sich dann dafür entscheidet, wenn man so richtig sieht, der eine Fluss, der komplett durcheinander läuft und da werden die ganzen Steine, das wird ganz schwer oder das gerade. Und sie entscheidet sich für das finde ich so krass. Also das ist so, diese ganze, boah.
Ja, ich finde, das ist auch so, im Gegensatz zu König der Löwen, hat der hier viel Tiefe. Mehr so Meta-Ebene und Tiefe irgendwie. König der Löwen, ja,
das ist eine geile Geschichte.
Lebens, ja,
ist komm, eine geile Geschichte, so aber bisschen, hier ist genau, Tiefe drin, richtig.
Genau, da kann man was auch als Heranwachsende oder auch als Heranwachsender kann man da, denke ich, mehr mitnehmen als vom König der Löwen, würde ich sagen. Wo es einfach nur als Folge deiner Bestimmung und pipapo. Aber hier
aber
ist
natürlich
so viel drin auch, ne?
Gab es ja wieder einen Oscar für beste Musik und besten Filmsong, Colors of the Wind. Wie konnte es anders sein? Also hier in den Jahren hat Disney einfach einen nach dem nächsten mit nach Hause genommen. Das ist halt wirklich auch krass, also muss man auch mal sagen. Weil am Ende sind das alles nur Kinderfilme, in Anführungszeichen, die hier Jahr für Jahr in den Oscars alles andere weggemacht haben. Also schon crazy hazy.
Ach, die sind schon, also sind die eigentlich ab null, diese Filme? Oder sind
ich
die ab,
glaube...
König der Löwen ist ab null.
Ab null und ich glaube...
Das ist aber schon...
Pocahontas
ist auch ab null oder ab sechs?
Pocahontas ist ab null auch.
Auch ab null, krass.
Ja gut, die würde man jetzt natürlich einem Einjährigen vielleicht nicht unbedingt zeigen, aber es müsste noch so eine Stufe dazwischen geben, weil König der Löwen ist natürlich schon in seiner Dramatik und in seiner, was so die Gefahrensituation angeht, schon krass. Pocahontas behandelt ja auch Themen, die so wichtig und das erstmal alles zu verstehen. Du kannst natürlich einerseits die spannende Geschichte irgendwie wertschätzen, aber diesen ganzen drunterliegenden Konflikt und alles, was damit zu tun hat und Vorurteile und
Gewalt.
Ist, und Gewalt
und Macht und dieses Aufdrücken von, ja, wenn sie dann sagt, aber unsere Häuser sind doch gut, wir können doch mit unseren Häusern leben und er sagt, naja, aber ihr wisst ja, ihr kennt ja einfach nur nicht was Besseres, bla bla bla. Das ist schon sehr, sehr deep. Der Film war aber auch von Anfang an geplant als erwachsener und ernsterer Film. Sie wollten eine Romy und Julia ähnliche Liebesgeschichte machen. So eine Idee stand schon sehr, sehr lange im Raum und sie haben halt immer wieder gemerkt, dass das Aufeinandertreffen von zweier Welten schon gut funktioniert hat. Zuletzt bei Beauty and the Beast. Da war es ja auch ein großer Erfolg. Und natürlich sind sie auch nach Jamestown gereist, um sich die Natur anzuschauen, rund um Virginia. Alleine an Pocahontas saßen 55 ZeichnerInnen.
Ich finde aber auch den Zeichenstil sehr cool, weil die Figuren hier teilweise so ein bisschen karikaturesk verzerrt sind, so wie so ein Radcliffe. Und sie aber auch so einen ganz eigenen Stil haben, wie sie aussehen. Das ist zum Beispiel was, was den nächsten Film, über den wir da sprechen, dem so ein bisschen abgeht, so dieser etwas besondere Look. Und das finde ich bei Pocahontas total der Fall.
Ich finde aber auch den, wie hast du gesagt, wie hieß jetzt der Assistent da von dem?
Wiggins.
Ja, Wiggins. Den fand ich halt auch ziemlich so abstrakt gezeichnet.
Die Nase, sehr spitz und so.
Genau, die sind
so ein bisschen. Also es ist ja dieses, so sieht ja keiner aus, aber so stellt man sich die Leute vor, die diese Position dann innehaben. So.
Ja.
Aber die Farben hier an sich auch, also zum ersten Mal auch so richtig mit Türkis und so. Türkis hat man bisher nicht viel verwendet. Also bei Ariel zum Beispiel ja ganz viel Blau. Und auch bei König der Löwen, wenn was blau ist, ist es halt blau und nicht so. Hier ist es ja wirklich so türkisgrün. Deswegen habe ich gesagt Öko-Prinzessin. Pocahontas steht halt schon, also in Amerika vor allem zu der Zeit natürlich mit, oh, wir und die Natur und das Land und bla und warum zerstören wir eigentlich alles mäßig, ist natürlich jetzt nicht so gut angekommen in einem Land, wo man gerne die Klimaanlage anhat und die Tür offen. Aber das sieht man halt auch an den Farben. Und dann ist es halt ganz krass, wenn es böse wird, in Anführungszeichen, also auch Großmutter Weide, so in diesem ganzen Türkis und so. Und wenn es dann aber ja böse wird, dann wird alles rot. Also da auch, wenn Radcliffe dann beschließt, wir greifen da jetzt an und so, dann wird ja der Himmel rot und dann, dass dann bedrohlich wird, das ist halt krass mit den Farben ausgedrückt.
Ja, das stimmt. Der hat schon starke Momente, auch optisch zu bieten.
Auch der hat übrigens einen Song, der ursprünglich mal nicht drin war. Und zwar, wenn sie John Smith im Zelt haben, dann geht Pocahontas ja einmal kurz zu ihm, indem ja, sie will ihm ins Auge gucken. Ja, okay, dann beeil dich. Danach gibt es noch einen Song im Bonusmaterial, ein Duett zwischen den beiden. So
If dieses, I Never Knew You.
Ja, genau.
Ja, der kommt im Abspann als zweiter Song.
Ja, und der ist da halt im Bonusmaterial drin. Ich kann halt, also wie gesagt, ich weiß, es lässt sich nicht immer so klar definieren, welche Version auf diesen Blu-rays jetzt am Ende ist. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ob es dann, also wahrscheinlich ist es dann in der Diamond Edition oder wie auch immer die DVDs hinterhießen, ja, wo der Film dann halt drin war.
Den gibt es als Popsong, also so richtig schön, schön schmonzettig. If I never knew you. Das ist so dieses Thema, was ja auch bei denen dann darunter läuft. Und da der Song davon, aber den hat es halt, der hat so den Abspann als zweiten. Und in den Abspannen sind ja immer diese Popsongs. Hier ja auch die Version von Jennifer Rush.
Ach, Jennifer Rush war das.
Oh, ja. Tolle Version. Liebe ich!
Ja, ich finde es halt nur deswegen interessant, weil der, wie hieß der, Evan Goldberg oder so? Nee.
Eric Goldberg.
Eric Goldberg.
Ja. Eric Goldberg wird jetzt Disney Legend. Ja. Sehe ich bei der D23, wie er Disney Legend wird.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Nee, aber er hat halt diese Deleted Scene, im Prinzip diesen gelöschten Song, hat er halt so anmoderiert auf dem Bonusmaterial.
Lol.
Also wir haben es dann uns nochmal zusammengesetzt und die Animation vervollständigt, weil wir das Gefühl hatten, das ist das Herz des Films. Und ich dachte halt so, ja, wenn es wirklich das Herz wäre, wäre es schlecht, wenn ihr es vorher draußen gelassen hättet. So. Und es ist nice to have, aber es ist jetzt, also es bringt einen jetzt auch nicht weiter nach vorne.
Nee. In dem Film gibt es eine meiner liebsten Disney-Szenen und das ist, wenn sie läuft, die Kombination, wie sie schneller läuft und wie die Musik schneller wird.
Nachdem der Fall stehen bleibt quasi. Ja. Ja, das ist auch
das Gänsehaut, ist für mich, wenn ich schon denke. Das ist für mich so epic. Epic, eine Milliarde. Das ist das, was ich letztes Mal meinte, wenn wir den Film zusammen gucken. Mach ich die Szene fünfmal an. Ich liebe das, weil das ist so dramatisch. Der Fall bleibt stehen und dann rennt sie und dann. Das wiederholt sich ja dann immer so wieder dieses Thema. Es wird immer schneller, immer schneller, immer schneller und dann kommt sie vorne und dann. Boah, das ist einfach. Ciao. So gut. Besser geht gar nicht.
Ja, das ist überragend. Auf jeden Fall. Ich finde das auch. Ich habe tatsächlich komplett Gänsehaut am Rücken, wenn du jetzt erzählt hast. Nur. Aber ich finde es auch jedes Mal wieder großartig. Es ist diese ganze Szene, wie sich das so aufschaukelt von beiden Seiten, auch wie das dann so unter. Es kommt ja dann nochmal Es wird ja unterschnitten, Wilde sind's mit ihrem Song. Welcher Song ist das nochmal? Ist das mit... Da kommt auf jeden Fall so aus allen Songs nochmal so, so eine Art Medley. Das steigert sich dann so hoch.
Diese Themen halt.
Genau, quasi. Diese ganzen Themen vereinen sich. Großartig, musikalisch, bildtechnisch und auch in seiner ganzen Dramatik. Ich finde es auch vor allen Dingen gut, dass hier gezeigt wird, dass alle vorurteilbehaftet sind, auch die, das indigene Volk und natürlich die, die Kolonialisten. Aber man manchen auch, also eigentlich gar nicht so wirklich richtig böse sein kann, weil sie alle nicht von sich aus, also außer Radcliffe, der ist offensichtlich ein Arschloch, aber so diese ganzen, seine Untergebenen, die sind halt alle so, die können ja gar nichts für, dass sie so
das
denken.
Das wird so vorgelebt.
Das wird so vorgelebt.
Das ist ja einfach
man,
so.
Und man kann auch...
Wir machen das so.
Genau, und dieser Konflikt ist auch so organisch, wie er entsteht, aus quasi ja Missverständnissen und irgendwie, weil halt keiner miteinander redet, alle nur diese Bedrohung sehen. Das macht alles total Sinn und ist, also besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen für Kinder. Irgendwie.
Für Kinder. Also, ne? Für Kinder einfach.
In der kurzen Zeit zumindest.
Ich habe ja diesen Film ja gestern das erste Mal auf unserem neuen großen Fernseher gesehen und habe hier auch mehrfach gesessen und gesagt, Alter, wie geil sieht eigentlich dieser Film aus? Und dann so wieder überlegt, wie krass das eigentlich ist, wie ich mir den früher irgendwie auf so einem auf so einer Röhre auf VHS reingezogen, auf so einem kleinen Ding. Und heute den auf so einem geilen Fernseher zu sehen, das ist so, ich würde den so gerne mal im Kino sehen.
Oh. Ja, wieso kommen die eigentlich nicht?
Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn, es da mal regelmäßige Re-Releases gäbe.
Ja.
Aber ich hab ja auch hier bei dir deine VHS-Sammlung gesehen. Ich habe früher auch viel auf VHS gesehen und habe noch so genau, ich weiß noch genau, wie diese VHS quasi anfing mit, mit dieser Trailer-Show. Und jetzt eine Vorschau der Ereignisse demnächst auf Videokassette.
Ja, ja. Wir haben gestern auch, weil wir geguckt haben, so gesagt, wie geil das immer ist, wenn man dann so die Szene im Kopf hat, die dann auch da drauf war, die dann so, und bald bei dir im Kino. Dann nur so eine kurze Szene immer so. Ja,
und diese Trailer, die ja noch so waren, wo noch einer das nacherzählt hat.
Ja, ja.
Das ist richtig komisch gewesen. Ja. Aber ich weiß noch, weil meine Schwester, ich habe eine Halbschwester und die hat, ist im Ausland aufgewachsen und die hatte als einzige deutsche Medien diese Disney-Kassetten.
Geil.
Die hatte, ist halt quasi damit aufgewachsen und hat, das war das Einzige, was sie gucken konnte. Und haben wir die natürlich, wenn wir die besucht haben, ständig rauf und runter geguckt, diese Disney-Filme.
Ja, so hat meine Cousine auch Deutsch gelernt in Slowenien. Also von dem Teil der Familie hat eigentlich zu dem Zeitpunkt, also die ist ein bisschen älter als ich, hat eigentlich in der Familie noch keiner Deutsch geredet. Und sie hat es halt auch über die Disney-Filme und die damals die ganzen Serien, die ja dann noch in den Programmblöcken am Wochenende morgens liefen, so hat sie sich auch Deutsch beigebracht.
Ja, so habe ich eine Zeit lang Spanisch gelernt tatsächlich. Also jetzt ist es andersrum quasi in dem Moment auch, ja. Ich möchte eine kleine Geschichte mit euch teilen. Und zwar habe ich bis jetzt ein einziges Mal Pocahontas in den Disney-Parks treffen können. Im Disney Paris ist sie eigentlich nie da, maximal vielleicht mal zu irgendeiner Party, aber eigentlich, also seit ich ins Disney Paris gehe, glaube ich, war die doch letztes, bei der letzten Party, bei der ich nicht war, da war sie da tatsächlich, aber auf der Bühne, also man hätte sie nicht treffen können. Aber letztes Jahr im originalen Disneyland in Anaheim, da läuft sie immer rum, war mir bewusst, dass ich sie auf jeden Fall treffen werde, war schon sehr aufgeregt, weil, wie gesagt, ich habe ja gerade mit euch geteilt, das ist mein Banger eigentlich so aus den 90ern, mein Film so. Und wir haben sie dann gesucht und gesucht und gesucht und es ist halt in Anaheim ja so, dass die Charakter da sehr, also da gibt es ja keine Schlangen und so, die Leute gehen ja dann nicht mehr so drauf ab und das ist ja alles sehr organisch. Und wir mussten sie erstmal finden und sie steht halt da an den Rivers of America, das ist halt da ein kleiner Fluss und so, ist ja logisch, da passt sie perfekt hin. Und dann haben wir uns da angestellt, ich versuche das jetzt zu erzählen, ohne zu weinen. Und, nee, kann ich nicht. Gut, vor uns war, also, sie stand da. Ich mich schon total gefreut, super aufgeregt. Ich treffe Pocahontas, ah, die Pocahontas. So, dann war da eine Mädel in einem Rollstuhl und daneben eine Frau. Und die hat dann halt der Pocahontas getroffen. Und sie hat dann mit ihr einfach über der, oh Gott, reiß dich zusammen. Sie hat dann so mit ihr darüber gesprochen und wir sind doch alle eins und so. Und das, ich habe so angefangen zu heulen schon, weil ich da gar nicht so richtig zuhören konnte. Und sie so, dann so, schließ doch mal die Augen. Und wenn wir alle die Augen schließen, hören wir doch alle das Gleiche. Und so, boah, das hat mich so gekillt. Naja, ich sie dann da getroffen, mich so gefreut. Und das war dann so lustig, weil, Spoiler Alert, das ist nicht die echte Pocahontas. Sie hatte gemachte Fingernägel. Und oh Gott, das hat natürlich eigentlich keine gemachten Fingernägel. Und ich konnte ihr dann die ganze Zeit nur noch auf die Hände gucken. Und es ist auch tatsächlich, warte, auf den Fotos, die ich mit ihr gemacht habe, sieht man das auch, dass sie gemachte Fingernägel hat. Und das ist halt so lustig, weil es einfach so gar nicht gepasst hat in dem Moment.
Aber dass die das dürfen dann in dem Moment?
Keine Ahnung, ich glaube, vielleicht ist sie eingesprungen oder so. Und es ist halt so witzig, weil wir sind so da weg und Kerstin war ja auch dabei, eine Freundin. Und wir haben alle, also Flo und dann auch so, warum hatte sie denn gemachte Fingernägel? Ich habe seine Haare gesehen. So. Warum hat sie gemachte Fingernägel?
Aber es war trotzdem. Dann war die Magic süß. Dahin.
Es war völlig okay. Ich habe ja vorher schon geheult. Es war okay. Also, es war hier an dem Tag. Moment, Rivers of America, wo sind sie? Die kleine Maus. Sie hat das auch sehr toll gemacht. Ich habe auch mit ihr den Gruß gemacht, ja. Den Begrüßungsgruß und
so. Wingapo? Ja. Ist es eigentlich irgendwie, hat man da auch, ich wollte gerade sagen, hat man sich amerikanische
Schule halt, oder einfach
ins Studio gehört und die abgezeichnet?
Genau so.
Aber die haben da schon ein bisschen recherchiert, oder ist das wirklich so die absolute Hollywood-Version?
Ja, so. Also, das ist Pocahontas und da sind ihre French Nails.
Jo, okay. Das ist ein bisschen...
Weil sie hat halt auch mein Dingsbuch unterschrieben und dann guckst du natürlich auch dann hat sie so Pocahontas. Warum hat sie French Nails? Aber sie war toll.
Kurze Frage noch, weil ich hier gerade das Gefühl habe, wir haben über diesen komischen Larry noch gar nicht geredet. Hier dieser Kleine, der nicht schießen kann.
Thomas. Achso, ich habe euch ja gar nicht gefragt, was euer Lieblingscharakter ist. Ich habe mir aufgeschrieben, bei Lieblingscharakter auf jeden Fall nicht Thomas, Ausrufezeichen.
Ja, genau.
Er ist so nervig.
Ich wollte nämlich fragen, was halten wir von Thomas?
Halten wir gar nichts von.
Ich finde, der einzige lustige Fact zu Thomas ist, dass er von Christian Bale gesprochen wird, der wiederum John Rolfe in der New World, also Real Live-Action-Verfilmung dieses Stoffes gespielt hat von Terrence Malick. Das ist der einzige.
Ach, das lustige. Ist der, den ich habe liegen lassen neulich, ne?
Das ist der einzige.
In der lustige, Filmzeitreise.
Kann sein, ja.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ich erinnere mich.
Ansonsten, der ist halt schon eine ganz schön lurig, ne? Also.
Ja, ich finde den auch.
Er verkackt halt big time die ganze Zeit. Also alles, was er macht, ist falsch.
Es fängt damit schon an, dass er ins Wasser fällt.
Ja.
Und ich liebe die Szene übrigens, wenn dann John Smith sagt, er hätte das doch für mich auch gemacht. Ja. Na klar, genau. Ja. Nein, also mein Lieblingscharakter ist Großmutter Weide.
Echt?
Ich liebe Großmutter Weide.
Großmutter Weide ist schon ziemlich cool.
Als McDonald's-Spielzeug gab es die. Da konntest du auf den Kopf drücken und dann war der Kopf entweder, also das Gesicht weg oder wieder vor.
Ich mag Großmutter Weide im Moment nicht, weil Joey spielt die immer bei Locana und da habe ich immer Nachteile von. Das nervt mich. Der spielt die dreimal und dann kann er gefühlt alles umsonst ausspielen. Aber Grüße gehen raus an Joey.
Bei mir wäre es Radcliffe.
Ja?
Ja, ich finde das schon ziemlich cool.
Geil.
Spricht auch so geil und der hat einfach ikonische Sätze und den geilsten Song.
Mein Lieblingscharakter ist Percy.
Ui.
Weil ich ich glaube, die Szene, die ich am geilsten fand, wo ich richtig gelacht habe, ist, wo der dann diese Essensglocke aufmacht, dieses Knochenkarussell und dann einfach nur noch Maul auf und dann so. Also,
oder in der Badewanne, wenn er dann die Kirschen so nimmt, also mit der Badehaube auf und so ist ja auch so eine freistehende Badewanne, dass die Kirsche so.
Also ich glaube, und dann halt, wie gesagt, am Ende, wenn er dann auch noch diese, ich weiß nicht, wie heißt das, ob das, also die Klamotten des Stammes da trägt, ist halt auch.
Toll.
Weiß ich nicht. Ja, du weißt, ich bin leichtes Publikum.
Ja, du bist mit solchen Gags bist du immer zu kriegen, das weiß ich.
Über John Smith haben wir noch überhaupt nicht gesprochen. Ich find, der ist halt so ein bisschen so ein gelackter Typ, aber ich finde den irgendwie trotzdem sympathisch. So.
Ich finde den halt nett, aber für mich ist der halt so ein Vehikel, um die Geschichte nach vorne zu bringen, weißt du? Weil er hat irgendwie nicht so viel Tiefe, also es ist nicht, dass er keine Tiefe hat, aber er hat irgendwie nicht genug, weil wir ja offensichtlich lieber über die ganzen anderen Charaktere sprechen.
Ja, das stimmt schon. Ich finde ihn aber so angenehm trottelig. Der ist halt so wirklich so tollpatschig, was ihn dann wieder in seiner Rolle als eigentlich Eroberer sehr sympathisch irgendwie macht.
Als ob er alles aus Versehen.
Aber er hat natürlich nicht die gleiche, er trägt die Geschichte jetzt nicht so wie Kevin Costner bei der mit dem Wolf tanzt. Also das hat er jetzt nicht. Aber ich finde, sie haben ihm schon gute Lines gegeben auch und so sein Prozess des Verstehens, den finde ich auch nachvollziehbar irgendwie.
Er ist sehr schnell umzustimmen, finde ich.
Ja, aber es ist trotzdem irgendwie logisch.
Ja, weil er verliebt ist. Also er findet sie auf jeden Fall geil. Also er findet sie ab Sekunde 1 an geil. Ich mag trotzdem sehr die Szene, wenn sie sich das erste Mal sehen. Wenn wenn er seine Kanone oder eigentlich Pistole, wie auch immer, Gewehr lädt und oder anfeuert und dann wie sie da aufsteht, das liebe ich auch episch. Musik episch. Aber an sich ist der eigentlich den könntest du auch austauschen. Ist wie viele männliche Charaktere sehr einseitig. sehr eindimensional. Der
Trotzdem typ. Eigentlich ganz sympathisch, wie er reagiert auf Großmutter Weide das erste Mal. Ja.
Wie rede ich mit dem Baum? Oder was soll ich zu dem Baum sagen? Baum sagen? Sag, was du willst.
ich finde, er hat so eine Naivität so an sich, dass irgendwie.
Und die Szene, wenn er Percy immer auf den Kopf streichelt, beim Rein- und beim Rausgehen. Ja,
ja. Der Percy, der ihn offensichtlich hasst.
Abgrundtief.
So, warum?
Ja, Percy erinnert mich ein bisschen an der Stelle auch an Iago.
Ja, stimmt.
So, das von so vom Typ her so ein bisschen.
Vom Typ her, nicht ganz von der Wichtigkeit, nee, aber
so von dem, weil er so ein Sidekick ist, der wen hasst. Also weil Iago ja auch den armen Sultan so hasst und auch mit dem Cracker ist ja wie bei dem Sultan mit dem...
Stimmt, ja.
Ne? Deswegen. Ach, ja. Der Zwieback-Cracker.
Oh, aber eigentlich ganz kurz auch, da gab es doch auch, was war das, so ein Hirsch oder so, nach dieser Szene mit den Knochen, auf dem Miko sich setzt.
Ach so, ja.
Und Miko gibt ihm dann noch diesen Knochen und ich so, oh, Alter.
So dumm.
Ach, ja. Wie ist nochmal die Freundin von Pocahontas?
Weiß ich nicht. Deswegen habe ich das eben mit dem Zelt auch nicht mehr.
Ist sie so ein bisschen das Äquivalent zu Thomas auf der anderen Seite? Weil sie verkackt es ja auch.
Ja, total nervig.
Also das ist auch so.
Total nervig.
Du denkst, ach, warum? Ja, das ist schon ein bisschen ärgerlich, wie sich das dann so entspinnt.
Ja, nee, ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
Egal.
Aber
und sowas bin ich schlecht.
Ich weiß, wie der Hauptcharakter im nächsten Film heißt.
Wow. Was eine Überleitung.
Ich habe heute einen Lauf. Der heißt nämlich so, wie mich früher alle genannt haben in der Grundschule, weil ich so einen Buckel hatte.
Wow, okay, kommt jetzt ein super darker Turn auf einmal.
Jetzt kommen hier die Kindertraumata.
Nee, gar nicht, aber ihr kennt mich, wie ich meinen Buckel habe, den hatte ich schon als Kind in der Grundschule und dann fanden es alle lustig, mich Quasimodo zu nennen.
Nicht ganz fertig.
Ja, naja.
Glöckner von Notre Dame, 1996. Erzählt die Geschichte von Quasimodo, dem entstellten Glöckner der Kathedrale Notre Dame in Paris. Er lebt abgeschottet im Glockenturm und wird von seinem strengen Ziehvater Frollo, da kriege ich direkt Schüttelfrost, weil ich den Namen nur ausspreche, kontrolliert. Eines Tages trifft Quasimodo auf die mutige Tänzerin Esmeralda und freundet sich mit ihr an. Gemeinsam mit dem Soldaten Phoebus stellt er sich gegen den grausamen Frollo, der Esmeralda verfolgen lässt. Am Ende kämpft Quasimodo für Freiheit, Gerechtigkeit und Akzeptanz und wird von den Menschen endlich anerkannt.
So, auf dem Papier ziemlich klingt wie eine gute Prämisse, kann man soweit nachvollziehen. Ja. Ich habe dir gestern geschrieben, hohl problematisch.
Ach, das meintest du?
Ja, ich habe Probleme mit diesem Film. Oh. Und ich gehe mal einfach ganz kurz damit rein, weil wir das vorhin so nahezu ausführlich besprochen haben.
Ja.
Dieser Film ist ab 6. Diesen Film würde ich heutzutage nicht mehr ab 6 machen. Ich finde ab 6 viel zu niedrig dafür, Leute. Also, keine Ahnung, da ist ja...
Wieso? Nur weil Frollo eine komplette Obsession mit Esmeralda hat und eigentlich einfach nur es hasst, dass die ihn nicht will?
Es ist super sexualisiert von ihm einfach.
Quatsch. Wie kommst du da drauf?
Und also weiß ich nicht. Und also, was für ein Bild ja auch von sogenannten Zigeunern gezeichnet wird. Und weiß ich nicht. Aber gut, 1247 oder wann das war, war es wahrscheinlich alles so. Wer weiß das schon.
Ich sag mal so, es ist ja, also ich finde immer, wenn, also diese Themen gibt es ja, die gibt es ja auch bis heute. Und ich finde es per se ja gut, wenn das thematisiert wird, dass es Menschen gibt, die so über gewisse Bevölkerungsgruppen sprechen. So. Und das ist ja auch der offensichtlich Böse. Der darf ja dann auch ins Feuer.
Ja, ja.
Aber es gibt ja auch immer Menschen, die haben nicht ganz so viele Gehirnzellen und checken das nicht so ganz. Deswegen, das ist immer so ein schmaler Grat. Aber hier ist schon, ja, also der Film ist natürlich, es gab total Bedenken, ob der kindgerecht genug ist. Der war trotzdem ein voller Erfolg. Ich finde auch nicht, dass der kindgerecht ist. Überhaupt nicht. Das sind nur dunkle Themen. Religiösen Fanatismus. Alles.
Das Einzige, was ihn so ein bisschen kindgerecht gemacht hat, sind die drei Basilisken. Das ist das Erste,
was ich wegschneiden würde aus dem Film.
Genau das habe ich nämlich auch gedacht.
Also das sind, finde ich, mit die schwächsten Sidekicks
voll.
Disney-Filme.
Weil genau das ja.
Da habe ich das Gefühl, dass die den Film fertig hatten und dann so...
War ein bisschen
können wir da noch irgendwas reinsprinkeln, was ein bisschen Humor?
Ja.
Weil sie wirken auch so, also die hätte man sich auch sparen können. Ja. Aber dann betritt man halt anderes FSK-Land.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist, also alleine schon, wie er ja Also auch die ganzen Texte von den Songs sind ja auch super religiös. Wir haben hier einen ganz anderen Duktus. Solche Worte haben wir noch nie in Disney-Filmen verwendet.
Also ich war auch bei dem Hellfire. Bei dem Song von Esmeralda halt ja. Dieses oh Gott, oh Gott. Und da habe ich gedacht, so krass hatten wir es ja noch nie so richtig.
Ja.
Und also ich bin halt jetzt natürlich, also du weißt es ja auch, aber ich bin halt gerade ja auch in dieser Lorcaner-Thematik ja. Und du hast da Hans und Franz halt in diesen Karten, die sie da verarbeiten. Aber
Hunchback auf Deutsch.
Hunchback spielt 0, gar keine Rolle dabei. Und im Zuge dessen, dass ich mich damit beschäftigt habe, habe ich halt auch festgestellt, dass es ja mal Planungen sogar für ein Live-Action-Remake gab, aber sie sich dann überlegt haben, na gut, aber vielleicht ist das auch alles viel zu problematisch dafür. Also.
Ja. Also ich kann ja mal, so, weil wir jetzt schon ziemlich tief reingehen, ich muss sagen, bin nicht so ein Riesenfan von dem Film. Ich hatte den einmal gesehen irgendwann und fand den da als Jugendkind jetzt irgendwie nicht so sonderlich cool. Hatte mehr Spaß mit den Kelloggs-Figuren, die es dazu gab, als mit dem Film selbst. Und ich habe ihn jetzt ja nochmal geguckt und habe mich bestätigt gesehen, zu einem großen Teil. Aber es gibt auch Sachen, die ich richtig, richtig stark finde. Zum Beispiel den Schurken,
ja.
Frollo, und vor allen Dingen den Song. Das ist, glaube ich, mit der krasseste Disney-Song, also dass ich überhaupt das Wort Disney-Song dazu sage, das ist der undisneyste Disney-Song, den es überhaupt gibt.
Langen schwarzen Haaren.
Es geht einfach um Vergewaltigungsfantasien und sie ist aber schuld daran, weil genau, sie so sexy ist. Also ist so, schuld, der ist aktueller denn je.
Eigentlich so. Schon, ja.
Und es ist also wirklich richtig krass. Da, ich finde davor.
Sie hat ihn verwirrt.
Sie hat das Höllenfeuer in ihm entfacht.
Sünder aus ihm.
Ja, also
mit ihrem Schal, an dem er riechen muss.
Es ist super krass alles. Die ganze Symbolik da drin.
Super creepy.
Ich frage mich, wie das dazu kommen konnte. Aber bis dahin muss ich sagen, finde ich den tatsächlich eher lame. Auch wenn ich wahrscheinlich.
Ja, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Das war
gerade der Mittelteil ist echt, finde ich.
Ich fand den halt am Anfang okay. Und dann fand ich, wurde er immer schwächer.
Ja.
Und dann mit diesem Song hat er für mich dann so eine andere Charakteristik bekommen. Und ab dann, so schlecht es irgendwie klingt, wurde der Film für mich besser.
Ja, absolut.
Dass ich ihn wieder ganz okay finde.
Auch mit dem Finale und so.
Ja.
Das wird dann sehr, sehr episch.
Genau. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht so richtig, was da...
Ich fand den auch musikalisch, weil ich aber natürlich, man kommt jetzt so von so zwei so absoluten Ohrwurmfilmen und der ist ja mehr so auf so einer Erzähl-Ebene, also die Lieder sind jetzt nicht so...
Sehr Musical.
Genau, es ist sehr Musical. Es wird viel Information, viel Geschichte in diesen Songs verpackt, was sie so ein bisschen schwerer macht und nicht so eingängig und so beschwingt. Dadurch zieht sich das alles so ein bisschen. Und... Ich finde auch zum Beispiel, wir haben ja noch hier Phoebus, so ein John Smith für noch ärmere.
Der Paris-John Smith.
Genau, der ist aber wirklich, also den finde ich so uninteressant, wie nur irgendwas sein kann. Der hat ja wirklich überhaupt irgendwie kein Ding. Und deshalb springe ich recht, mein Lieblingscharakter ist nämlich einfach Esmeralda. Das ist der einzig richtig coole Charakter. Frollo ist natürlich ein krasser Bösewicht, einer der krassen
Bösewichte. Kann man leider nicht Bösewicht. Sagen, aber jetzt...
Würde ich jetzt nicht sagen. Aber
schon noch ein bisschen.
Aber ich finde sowohl den Löckner, finde ich krass uninteressant.
Echt?
Phoebus finde ich noch schlimmer. Diese Wasserspeier, die hätte man komplett weglassen sollen. Aber Esmeralda, super cooler Charakter. Super progressiv auch so in der ganzen Gestaltung, weil sie immer diejenige ist, die allen zu Hilfe eilt. Also eigentlich das komplett umgedreht, wie man es kennt, was ja auch bei Pocahontas schon so angeschwungen ist. Hier nochmal so in Perfektion. Und eigentlich ist es die Geschichte von Esmeralda und Frollo. So, da ist so mehr und das andere so, ja, okay.
Und das Adoptivkind, ne?
Oder ja, das irgendwie. Also ich war immer noch nicht so richtig begeistert von dem Film, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt im Alter, in Anführungszeichen, viel mehr diese drunterliegende Thematik verstanden habe, die ich als Kind zum Glück nicht so gesehen habe.
Also ich habe den Film geliebt, schon immer. Aber es liegt natürlich an Esmeralda. Obviously war ich natürlich mit Esmeralda sehr verbunden.
Ja.
In meiner Familie gibt es auch Z-Wort-Vorfahren. Deswegen, ich habe das sehr gefühlt, wie immer. Es waren auf jeden Fall sehr viele Filme immer für mich, auch merke ich. Aber ja, ich habe mir auch sehr schwer getan beim Lieblingscharakter, weil ich nenne ja in der Regel eigentlich auch nicht den Hauptcharakter, aber hier muss man es einfach. Also Esmeralda ist trägt die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte voll. Funktioniert nur mit ihr. Ja. Ich mag Clopin auch sehr geil. Also diesen Gaukler, der das quasi erzählt. Der Erzähler, ja. Genau, der Erzähler. Finde ich, hat man hier auch ein bisschen liegen lassen. Den hätte man noch ein bisschen irgendwie mehr einbauen können, weil ich finde den eigentlich ganz geil. Auch wenn er dann ja relativ böse ist, wenn sie dann im Hof der Wunder sind und so. Mhm. Und dann so ein bisschen. Also ich hätte es geiler gefunden, wenn er irgendwie auch mitgemischt hätte dann. Weil Phoebus so scheiße langweilig ist.
Das ist so ein Bachelor.
Den Namen vergesse ich. Absolut, absolut. Das ist der perfekte Vergleich. Den Namen vergesse ich auch jedes Mal wieder. Also ja. Wenn ich irgendwann mal auf dem Disney-Cruise-Schiff sitze und dann kommt Disney-Trivia und ich muss sagen, wer der Typ von Esmeralda ist, dann sitze ich wieder da und denke mir, nicht Fabius, sondern...
Das ist doch genau auch der Wortlaut da von ja, diesen ja. drei Statuen. Wie heißt der nochmal?
Ist auch so.
Fabius.
Ja, ist Fabius. So. Es ist halt wirklich so. Ja, nur der Vollständigkeit halber, der Film ist natürlich auch nach einem Historienroman von Victor Hugo. Deswegen heißen die zwei von denen auch Victor und Hugo.
Richtig.
Dedem. Und in Japan wurde der Filmtitel übrigens umbenannt, weil dort das Wort, also da hätte das Wort bucklig drin vorkommen müssen. Ja. Und das haben die als Diskriminierung angesehen. Durchaus. auch natürlich reisten die Animatoren nach Paris, um Notre Dame zu studieren und die Kirche ist auch sehr genau abgebildet. Finde es immer noch nicht witzig, aber irgendwie sehr tragisch, dass die Kirche gebrannt hat, nachdem es in dem Film so viel um Brennen und ja. Feuer und Höllenfeuer und so geht. Also das ist schon
voll
crazy. Und das Musical zu dem Film kam bereits 1999, wurde uraufgeführt in Deutschland. Ist ja nicht oft der Fall, dass so ein Disney-Musical als erstes nach Deutschland kommt. Und der damalige Quasimodo war Drew Sarge, ein Amerikaner, der viel in Wien und in Deutschland in Musicals gespielt hat. Und den habe ich bereits bei Disney Concerts schon sehen dürfen. Und den habe ich eher dir gezeigt als Sänger von Poor Unfortunate Soul. Mh. Genau, der hat damals den Quasimodo gespielt. Hat das auch legendär gemacht. Ich habe das Musical auch schon mal gesehen, und zwar 2017, damals in München, und ich habe Jonas Hein als Quasimodo gesehen. Er hat dafür gesorgt,
dass das ist der jetzt hier im Dingenspalast immer da rumturnt, bei exactly. Moulin Rouge, ne?
Exactly. Und der hat dafür gesorgt, dass ich, wir haben kurzfristig Karten damals gekauft und saßen irgendwie in Reihe 3 oder so, und ich habe da... Also da war eine große Pfütze. Auf jeden Fall. Da wurde viel geweint. Und in den Disney-Parks hat der Glöckner nicht viel Präsenz. Die Songs natürlich. Weil auch die sind wieder von Al Menken und Steven Schwartz. Aber sonst nichts. Also auch nicht in Paris. Und das finde ich ja bis heute einfach schlimm.
Eine vertane Chance.
Also ganz schlimm. Natürlich, der Film ist erst 96 gekommen. Disney in Paris hat 92 aufgemacht, wurde ab, ich glaube, 89 gebaut. Natürlich wird es irgendwann mal dann schon, wusste man wahrscheinlich schon, dass es diesen Film geben wird, aber hat es halt nicht eingebauen können. Und Disney in Paris ist ja am Anfang einfach extrem gefloppt, deswegen ist ja auch bis heute in Disney Park, Schlosspark nichts Neues gebaut worden. Aber ja, ich finde es ganz, ganz schlimm, auch die Charakter, dass man die nicht treffen kann. Also wenigstens Esmeralda.
Ja, ist so ein bisschen unterrepräsentiert.
Total.
Man ist auch, geht immer so durch, wenn man so die Disney-Prinzessin in Anführungszeichen, sind ja nicht alle Prinzessinnen, genau. Aber sie würden wahrscheinlich so in einem, wenn es so ein Teamfoto geben würde, würde sie wahrscheinlich irgendwo auftauchen. Ja. Aber ich finde auch, dass sie vom Design her, das, was wir eben bei Pocahontas hatten, die ja so einen sehr coolen, speziellen Look hat, Esmeralda und generell die ganzen Figuren hier sind schon sehr Standard-Animationsstil ja. irgendwie. Also da ist jetzt auch. Nichts, sie hat jetzt nichts, keine Besonderheit an sich irgendwie. Also alle nicht.
Ich fand halt, es sticht nicht heraus, dass wenn du das nicht kennst und siehst, sagst du nicht, ach, das ist bestimmt ein Disney-Film.
Nee, das sieht eher so ein bisschen halt wie so ein Off-Brand bei Woolworth gekauftes T-Shirt mit irgendwelchen Dingens drauf aus. Aber das finde ich ein bisschen schade. Der Quasimodo natürlich, der steht klar durch sein ganzes Äußeres, sticht er hervor und hat, finde ich auch hier schon ikonisch auch so dieses Ding, aber die anderen Figuren finde ich dann schon so ein bisschen, auch was den Schurken angeht, so wir hatten eben Radcliffe, der so sehr karikaturess, einmal so Jafar und so, die alle, ne, so alle diese menschlichen Schurken, und der hier ist schon so, boah, geht einmal so durch irgendwie. Der ist natürlich sehr einprägsam durch seine absolute Boshaftigkeit,
ja.
die ihresgleichen sucht, würde ich sagen, aber finde ich jetzt auch nicht so ikonisch irgendwie. Also ich finde vom ganzen Look her, vom Look and Feel,
Der ihm kommt halt zugute, dass er halt diese böse Aura hat, die wir halt eben, wo wir einmal gemeint haben mit der Aura, also der ausstrahlt, diese Boshaftigkeit und das ist also man hat schon das Gefühl, wenn er mit dir im Raum ist, ist es unangenehm.
Voll, voll. Und das ist auch anders als zum Beispiel bei Scar, für ihn hast du, also er ist halt verloren, so für ihn kannst du überhaupt keinen Case machen, so. Der ist einfach nur Grund auf böse.
Deswegen ist er ja auch einfach tot am Ende.
Ja.
Aber da ist er auch selber dran schuld.
Ja, stirbt aber den gleichen Tod wie... Nee, Scar wird ja noch gefressen. Stimmt.
Ja, ja, aber der stirbt schon einen schlimmen Tod. Also in dem Moment, wenn er ja diesen... dieses Feuerdings da, Wasserspeierdings da... Und dann wird er ja in den Sündentod gestürzt.
Habe ich da nicht richtig aufgepasst oder was? Was genau ist das eigentlich, was er da auskippt aus dem Turm raus?
Ja, da kommt mal Lava raus.
Ja, das habe ich nicht verstanden.
Auch in Mengen, wo ich dachte, das ist alles da
drin. In dem einen Kessel, das ist der schwarze Zauberkessel vom Taran. Ey.
Ja, da wollte ich auch noch mal kurz zurückspulen, weil ich dachte, im Moment habe ich gerade irgendwas verpasst. Ja. Kommt da auf einmal.
Es ist dramatisch, Mann.
Es ist natürlich auch in der Bildsprache super.
Super, krass. Es ist super geil halt natürlich. Ne?
Total episch.
Und da ist halt der Punkt, wo ich dann sage, okay, da haben diese drei Statuen ihre Daseinsberechtigung, weil sie halt im Endkampf gebraucht werden.
Ja.
Aber das war es auch.
Ja, ja.
Aber es ist halt... Es ist so ein bisschen, Hassliebe ist jetzt übertrieben, aber es ist halt wirklich dieses, erst dachte ich, okay, der Film ist kacke, gefällt mir nicht. Aber als er dann diese komplette Dunkelheit bekommen hat und dann auch dieses epische Finale, was eines Actionfilmes heute würdig ist,
ja,
finde ich halt so, irgendwie hat er was.
Ja, man geht ja immer mit dem letzten Gefühl raus, was man so bei dem Film hat. Und da hat er Glück, dass er auf einer heilen, also auf einem starken Finale endet. Ich finde bis dahin tatsächlich ihn nicht so stark. Was ich auch ein bisschen komisch finde, diese ganze Geschichte mit Quasimodo, wo es ja auch wieder um Vorurteile geht und ne, wir sind alle, jeder kann aussehen, wie er will und es kommt auf die inneren Werte an und das geht dann am Ende so schnell, dass man auch die ganze Öffentlichkeit, die ihn vorher noch mit Eiern beworfen hat und so, ihn auf einmal dann akzeptieren und in ihre Mitte aufnehmen.
Ja, weil er die gerettet hat. Das ist halt so schon so ein bisschen, das soll schon zeigen, wie beeinflussbar die Leute da draußen sind.
Ja, schon. Ne? Er muss erst was leisten, um sich seinen Platz zu verdienen in der Mitte.
Sonst hören die das, was der Frollo da sagt. Alles klar, da hören wir alle hin. Ja. Und dann merken sie so, ups, ach, jetzt hat er was Nettes gemacht. Na, vielleicht ist gar nicht so schlecht.
Und er kriegt, darf noch nicht mal die Frau haben am Ende.
Das finde ich sehr tragisch.
Das ist auch schlimm. Das fand ich mir denke, schlimm.
What? Jetzt kriegt dieser absolute
Fibus,
austauschbare, random Typ, da ist jetzt hier das Perfect Match, auf gar keinen Fall. So, das kommt überhaupt das nicht hin.
Das ist halt das Einzige,
du kannst noch so gutes Herz haben, wenn du scheiße aussiehst, kriegst du die Frau nicht. Was ist das denn?
Deswegen meine ich, das ist halt das Einzige, was mich betrübt in ihrem Charakter. Eigentlich müsste sie... Ja. Frau genug sein zu sagen.
Aber sie hat ja nie ein romantisches Interesse an ihm. Nee, ja, von Sekunde 1 an nicht. Das muss man ja schon sagen.
Sie ist eher der Kumpeltyp oder was?
Ne? Naja, sie sieht Kumpel, ihn, aber ja nicht. Also sie hat kein romantisches Interesse an ihm. Genau, er ist einfach hardcore. Das ist ja dann auch okay. Er freut sich ja dann auch für die beiden und so.
Ja, er kann quasi das, was Frodo nicht konnte. Er kann sie auch freigeben, Anführungszeichen. Also er hat sie ja nie besessen in der Form. Aber
wir besitzen ja Frauen auch nicht. Ne?
Er kann quasi... sich trotzdem für sie freuen und hat nicht dieses Feuer, was in ihm brennt, wo er sagt, entweder ich oder keiner.
Ja, da ist sie auch selber dran schuld, wenn sie ihm schöne Augen macht. Aber ganz ehrlich. Ja,
aber
ich fand aber trotzdem, die Szene war, wo sie dann das erste Mal bei ihm im Glockenturm ist und so und dann, wo er dann sagt, ja, also erst muss ich heute Abend den Kreuzgang putzen, dann muss ich die Glocke läuten. So. Das fand ich richtig süß. Ich finde Quasimodo süß eigentlich.
Ich finde die Szene, wo er da auf dem Marktplatz ist und ihn da bewerfen, ganz schlimm.
Ja,
das ertrage ich kaum.
Das ist richtig, richtig schlimm, ja.
Das ist schon. Und dann Frollo so, nein, er soll seine Lektion lernen.
Ich muss sagen, ich kann mit der Ziege nichts anfangen.
Echt?
Ja. Das überrascht dich jetzt, oder was?
Die ist nicht gut genug platziert, finde ich.
Die hat halt dasselbe Problem wie diese komischen Figuren halt auch. Die ist halt nicht ausgereift. Ja. Weiß ich nicht.
Würde mehr gehen.
Ja.
Wollte ich noch sagen. Und was ich auch ein bisschen, also wenn wir schon dieses ganze Thema aufmachen mit Zigeunern und hier und da, das wird schon sehr, warum findet man die jetzt so schlimm, weil die irgendwie wild und exotisch sind so? Das wird irgendwie auch so ein bisschen gar nicht...
Auch am Anfang in dem Clopin-Teil, der erklärt das so ein bisschen. Und dann ja auch immer so das sind so die versteckten Hinweise. Ne? So, ja, das die man weiß ja nie, was die machen oder das sind ja so die Vorurteile, die ja selber dann auch sagen, weil, was sagt sie selber so? Ein Zigeuner kann man nicht einsperren oder so, sagt sie doch selber dann so quasi, wo er sagt, bleib einfach hier. Was ist denn los, hört man das Flugzeug?
Boah, was ist das von draußen?
Das
von
ist Flugzeug.
Chat, Alter.
Wir sind ja Flugschneise zum Airport.
Aber es fehlt so ein bisschen so diese Erkenntnis auch von den Menschen, so das, was man bei Pocahontas hat, wo am Ende alle sagen, ja, eigentlich war es scheiße und wir sind, und hier ist es eigentlich so.
Die sind halt dumm.
Die sind halt dumm. Ja. So, das ist schon sehr.
Habt ihr denn am Anfang jemanden gesehen?
Das ist eine Fangfrage, wenn du so fragst.
Jemanden gesehen?
Mhm, ja, sie will darauf hinaus,
ja?
Dass du jemanden aus einem vorherigen Disney-Film gesehen haben musst, wenn du aufmerksam zugeguckt hast.
Aber da bin ich zu wenig in der Lore wahrscheinlich.
Nee, die hättest du erkannt. Ja? Das ist schon ein Hinweis, eine die.
Keine Ahnung.
Nee, weiß ich nicht. In welcher Szene?
Ganz am Anfang.
Wenn wir in Frankreich sind, dann ist es vielleicht Belle.
Bingo.
Ich habe sie nicht gesehen.
Auf dem Markt.
Ja gut, okay. Ja.
Läuft sie mit ihrem Buch, ist genau sie die
ein
Szene.
Cameo.
Ein Cameo.
Hast du schon, oder was?
Ja, natürlich.
Dann brauche ich es nicht mehr.
Läuft sie. Man sieht sie aber gut.
Ich glaube, ich habe das gesehen, aber nicht registriert.
Ja, das ist genau die ihre Szene, wie sie quasi mit dem Buch da über den Markt läuft.
Aber sie, der hat das in Paris.
Ist das denn in Paris? Ja. Nee, also auch bei Schön und das Biest? Schön
ja, da ist sie in einem Vorort von Paris.
Aha.
Ich schon sage, das ist
aha.
Also ist das.
Nee,
also spielt das zeitgleich quasi.
Ja.
Mein Gott. Paris, Frankreich zu der Zeit.
Das ist das gleiche Universum. Na gut.
weiß ich nicht genau. Habe ich wahrscheinlich gesehen, aber gar nicht gecheckt in dem Moment.
Nee, ich auch nicht.
Es gibt auch eine Statue am Ende, die soll so aussehen wie Pumba.
Das habe ich aber, ja.
Ja.
Doch, das finde ich, sieht man.
Wo die
ich
runterhängen.
Ich finde auch, dass der eine von diesen zwei männlichen Statuen so leichte Genie-Gesichtszüge hat.
Ja.
Ist ja oft so.
Kann sein.
Ja. Okay, wow.
So.
Scheinbar ein Hot Take.
Ein Hot Take. Haben wir alles. Ich glaube, wir haben alles.
Ja, für mich auf jeden Fall der schwächste von den dreien, die wir jetzt geguckt haben. Aber ich konnte ihn jetzt auch Jahre später mehr wertschätzen als vorher. Wäre trotzdem jetzt eher weit unten in der Liste, wenn ich nochmal einen Disney-Film als nächstes anmache.
Wenn wir gleich fertig sind, hören wir uns nochmal Hellfire, also Höllenfeuer auf Spanisch an. Das ist eine große Empfehlung. Klingt wie
ich finde aber trotzdem. Ich verstehe, was du meinst, aber ich würde trotzdem an alle da draußen, die es vielleicht auch noch nicht gesehen haben, trotzdem eine Watch-Empfehlung aussprechen.
Ja, ja, mit der Einschränkung, ne? Guckt das jetzt nicht mit eurem.
Macht es nicht zum Date oder so.
Ja, der ist schon deutlich düsterer als Aladdin. Und der ist auch, wird häufig, glaube ich, auch so vergessen irgendwie. Ne?
Ja.
Also, wenn du schon auch sagst, dass der in Disneyland auch gar nicht repräsentiert ist in irgendeiner Form, als ob die den so ein bisschen
gibt auch nie Merch dazu.
Überfallen lassen wollen.
Ja, den es über gibt den nie Merch nicht. Dazu. Und das ist, wie gesagt, du gehst ins Disneyland Paris und es gibt wenigstens ja einen Ratatouille-Bereich, wenn schon auch nix so ein Aristocats oder irgendwas.
Mhm.
Und wenigstens läuft Belle mal rum, aber das ist hier komplett.
Vielleicht hätte man sogar, finde ich, noch ein bisschen düsterer werden können und sich wirklich aller Comic Reliefs entledigen müssen, dann wäre das ein richtig, richtiger.
Ja, aber das ist das, was ich damals ja auch schon zu Taran und der Zauberkessel gesagt habe. Das ist halt das, wo man eigentlich dann halt
all in gehen muss.
Den Mumm haben muss, all in gehen muss. Das haben sie damals schon nicht gemacht. Da hatte ich ja sogar auch noch die geschnittenen Sequenzen, konntest du da ja im Internet sogar noch nachvollziehen, wo ich gesagt habe, boah, das wäre ein richtig geiler, düsterer Film, den man jetzt so klassischerweise an Halloween gucken würde. Der wird dann wahrscheinlich auch in so eine Richtung gehen, wenn man das hier auch durchgezogen hätte.
Hm. Hätte, Fahrradkette. Okay.
Was wollte ich denn aber noch nach?
Möchtest du noch was?
Ja, ich habe überlegt, ob ich noch, ich wollte gerade, glaube ich, irgendwas nachgucken. Nee.
Wer war eigentlich dein Lieblingscharakter?
Meine?
Quasi.
Ja.
Yeah. Doch, ich glaube schon. Was
ist Esmeralda?
Quasi?
Bei mir ist es eigentlich schon quasi Moro,
ja.
Eigentlich, ich hätte auch gerne sagen würden, der Richter, aber der ist einfach zu kacke dafür.
Frollo ist schon einfach krass.
Der ist halt
das
echt.
Ist schon, da kann man schon auch mal, da kann man auch viel Hass in sich haben.
Voll.
Also manche Bösewichte kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. So. Da kann man ja zum Beispiel so bei Scar, okay, das ist halt, der beschissen behandelte Bruder, der irgendwie, der wollte vielleicht auch mal König werden und fühlt sich halt falsch behandelt. Aber bei Frollo ist ja wirklich das einfach alles verloren, Bruder. Was ist los bei dir?
Radcliffe kann man, hat auch eine Motivation, hat Ambitionen. Irgendwie.
Der braucht ein Standing. Genau. Wer weiß, welche Lücke der füllen will. Aber bei dem hier ist wirklich, sorry, aber dein religiöses Gefasel da, was du überhaupt, also der, ich glaube, das Problem bei dem ist, ist es auch zu real. So ja, dieses, es gibt ja so viele Leute, die dann so religiös sind, wo man sich so denkt, alles klar, und auch Religion in sich ist ja einfach, also I mean,
ja,
sorry an alle da draußen, die jetzt religiös sind, aber
ja, das kann zu großem Schaden führen.
Genau. Das ist eine gute Umschreibung, danke. Ja.
Nee, ich wollte gerade sagen, in manchen Portalen, ich finde jetzt leider nicht genug, um das wirklich empirisch zu sagen, aber in manchen Portalen ist der zweite Teil des Films besser geratet als der hier.
Oh Gott, das weiß ich jetzt
aber
nicht.
Aber auch da kenne ich natürlich den zweiten Teil nicht.
Nee, habe ich auf jeden Fall auch vorher erst damals gehabt und auch gesehen, aber da er sich nicht durchgesetzt hat, im Gegensatz zu König der Löwen 2, war ich wohl nicht der Meinung.
So sieht's wohl aus.
Gut. It was a pleasure.
It was. Mhm. Kurzer Ausblick auf nächste Folge.
Herkules, Mulan und Tarzan.
Da bist du schon raus oder was? Bist du da ausgestiegen oder?
Tarzan war der letzte Disney-Film, den ich im Kino gesehen habe. Mulan wäre davon einer meiner Top 5 mindestens Disney-Filme. Und danach habe ich nicht mehr so viel gesehen. Also dann irgendwann mal vielleicht nachgeholt. Ich sehe gerade hier noch Königreich für einen Lama, die Folge danach. Ist auch natürlich auch ein Knaller, der mich auch kalt erwischt hat, als ich ihn dann erst mit 35 oder so zum ersten Mal gesehen habe. aber ja, danach war so ein bisschen meine Disney-Zeit vorbei. Und irgendwann ist es jetzt, habe ich jetzt auch so ein bisschen Track verloren, weil die jetzt ja auch alle animiert waren. Und dann war irgendwann, was ist jetzt Pixar, ist es Disney? Und dann habe ich das irgendwie alles so ein bisschen aus den Augen.
Ja, so wie Grüße gehen raus an Chiara, die gesagt hat, ja, ich mache erst bei der Coco-Folge mit. Und ich so, aber Coco ist Pixar. Und sie so, nein, Coco ist Disney. Ich so, nein, Coco ist Pixar. Ah, fuck, okay.
Ja, ab und zu gucke ich nochmal irgendwie, welche. Ich habe letztens, Zoomania ist auch Disney,
oh,
oder?
Oh, toll, ja.
Da habe ich den ersten und den zweiten jetzt auch
toll geguckt.
Aber es ist dann eher so, ich warte dann, bis die im Streaming sind und dann gucke ich die so nach. Also meine große Disney-Zeit war in den 90ern und Anfang der 2000er, glaube ich.
Also, Stand jetzt, Mai 26, haben wir bisher 64 Disney-Meisterwerke. Zoomania 2 ist ja dementsprechend der letzte. Ich glaube, wenn wir soweit sind, wird es auch eine 65 geben. Gibt's aber das schon dann, ja, bedeutet, dass wir jetzt die Hälfte überschritten haben.
Ui.
Also Pocahontas war, und jetzt haben wir gerade den ersten Film der zweiten Hälfte.
Das ist ja so, diese wird auch so als Disney Renaissance bezeichnet. Bis wann
geht
das?
Die 90er,
ja, dann ist das genau meine Disney-Zeit und was davor war.
Ja, weil danach, glaube ich, Atlantis und Schatzplanet auch nicht so erfolgreich waren.
Nee, genau, danach kommt Fantasia 2000, das ist ja nochmal Fiebertraum. Dinosaurier und Königreich für ein Lama, auch Königreich für ein Lama war auch schon nicht mehr so erfolgreich. Atlantis nicht mehr so erfolgreich, dann hast du halt noch das blaue Ungetüm.
Das kannst du mir aber auch nicht erzählen. Ich glaube nicht in Erinnerung zu haben, dass der damals schon so erfolgreich war. Nein, war der auch nicht.
Das bei Stitch ist quasi, was Winnie Pooh in den 90ern war. In den 90ern gab es nur Winnie Pooh-Merch und jetzt gibt es nur Stitch-Merch.
Ja, aber warum? Also, check wo, nicht. Also auch die Serie ist ja auch schon wieder lange her.
Tja, wir sind jetzt alt genug, die Leute, die ihn anscheinend toll finden, die Geld dafür ausgeben können.
Über Lilo und Stitch habe ich tatsächlich mal in einer Filmzeitreise gesprochen. Ich weiß nicht, wann der rauskam, 2004 oder 2003 oder so. Also falls da jemand rein möchte, was ich von dem Film halte, müsst ihr noch rausfinden, welche Folge das war. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, dann einfach bei uns im Feed.
Königreich für ein Lama übrigens auch. Oh, den habe ich auch besprochen.
Toll.
Ja. Sehr gut. Das heißt, Franz ist nicht mehr hier. Der hat schon drüber gesprochen.
Ich bin da nicht mehr hier.
Raus.
Shuttle doch einfach mal im Podcast-Feed einfach nach ganz hinten. Dann wird das Cover auch wieder rot und da findet ihr dann die Besprechung zu den zwei Filmen.
Genau, falls ihr das möchtet. Ich kann ja bis dahin raussuchen, wann das ist, dann kannst du ja darauf verweisen.
Sehr gerne.
In den Folgen, falls das jemand hören möchte.
Ja, danke, dass du heute auch mal hier dabei warst.
Ey, danke, dass ich eingeladen wurde. Ich hatte mir das fest vorgenommen für diese Reihe an Filmen, weil da natürlich zwei meiner absolut lieblingsten Filme dabei sind. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wollte auch nochmal Danke sagen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die von dir, liebe Maribel, zu uns rübergeschwappt sind. Oho. Wenn man den Zahlen glauben mag, sind es vielleicht ein paar. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch unsere anderen Inhalte euch anhört. Das finde ich sehr lieb.
Ja, toll. Danke, das stimmt schon.
Freut mich.
Ja.
Tja, und dann sehen wir uns nächsten Monat wieder.
Ja, dann haben wir uns nächsten Monat wieder im Mutterschiff. Im Disney-Mutterschiff. Zu drei Bangern. Ich bin sehr gespannt, was du zu diesem Film sagen wirst.
Ich bin auch gespannt. Ja. Naja, was soll's, ne? Lassen wir das Gequatsche. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.